Bauerfein
und Kuttner.
Einen wunderschönen Donnerstag.
Morgi.
Kennst du so Leute, die schon so hart nerven, weil die immer schon so, guten Morgen.
Ja, ich kenne diese Leute. Eine sitzt vor mir.
Ich mache das eigentlich nicht. Es war die pure Verzweiflung, weil ich dachte, alle anderen Begrüßungen hätte ich schon aufgebraucht. Also alle Hallos habe ich jetzt schon durchgespielt.
Also ich meine, wir haben das vor, ja noch super lange zu machen, richtig? Soll ich noch mal ein paar Begrüßungsformeln für dich googeln?
Ja, ich muss einfach mir so, hallo, hallo, hallo. Hallo? Also, dass ich mir einfach so ganz viele verschiedene Hallo-Varianten drauf schaffe, damit wir das noch sehr lange machen können.
Oder, Stichwort Zeit, Kosten nutzen, du würdest, ich gehe gleich nach Hause, weil dann Feierabend ist, und du bleibst aber hier und würdest beim Lennart noch so 20 verschiedene Hallos einsprechen und dann 200. Würde er die davor schneiden.
Ja.
Wenn du noch ein paar mit verstellter Stimme machst, könntest du meine auch abdecken.
Hallo.
Achso, deine.
Ja, irgendwas schlecht gelaunt ist.
Hallo.
Ja, genau. Hallo. Hallo, hier ist Sarina. Alter, wusstest du, wir haben noch letzte Woche viel über Klemmbausteine gesprochen und weißt du, was der Lennart mir danach erzählt hat, der hier für den schönen Ton und all die coolen Sachen verantwortlich ist?
Ohne Lennart könnte man uns nicht hören, so kann man es vielleicht am einfachsten erklären.
Wobei, wir haben auch schon ohne Lennart gearbeitet, da konnte man
es
hören.
Jetzt macht den Lennart nicht kleiner.
Aber nicht so schön, das waren die Folgen, wo Leute gesagt haben, Alter, könnt ihr mal ins Studio gehen? Und wir so, was denn, im Bett ist doch auch gut.
Hall? Welcher Hall? Hall, Hall,
Hall. Also pass auf, Lennart hat mir erzählt, nee, es ist eine halbe Lüge, weil es besser klingt, wenn ich so sage, aber ein bisschen wie die Feuerwehrgeschichte bei dir.
Bin jetzt schon
Lennarts
Fan.
Opa hat Lego erfunden.
Das ist nicht dein Ernst.
Aha.
Sag mal, wo bin ich eigentlich immer, wenn die Sachen
das
erzählt werden?
Du warst tatsächlich kurz draußen irgendwas machen. Also Lennart guckt jetzt schon ein bisschen unsicher, weil wir beide wissen, dass sein Opa das in dem Sinne nicht erfunden hat. Aber der war mit einer der ersten Klemmbausteiner, Erfinder, das an Lego-Verkäufer, was weiß ich. Aber deswegen merkst du, dass es viel besser klingt, wenn ich sage, Lennarts Opa hat Lego erfunden.
Da sitzen jetzt schon mehrere Leute in diversen Großraumbüros in Deutschland an so Klagen.
Ja. Okay, ich komme nochmal rein. Lennarts Opa hat Klemmbausteine erfunden.
Viel Spaß, Lennart.
Ne? Ich wünschte, ich hätte auch... Wusstest du, mein Opa... mein Opa hat, kennst du an Bussen, wobei das ist jetzt nicht mehr so, aber das war früher immer so, an Bussen steht hinten, also Verkehrsbussen steht hinten ein Schild dran, wo drauf steht, Vorsicht schwenkt aus.
Ja.
Das hat mein Opa erfunden. Der war nämlich Kfz-Anwalt in der DDR, ein sehr berühmter. Und der hat dafür gesorgt, ich nehme an, dass irgendjemand von dem Bus umgeschubst wurde, von so einem bewegenden Buspo. Und daraus folgte, dass an so einem Bus hinten dran stehen muss, Vorsicht, Bus schwenkt aus. Wenn das noch dran steht, könnt ihr an mich denken, Sarahs Opa. Und wenn ihr Lego spielt, könnt ihr an Lennarts Opa denken. Boom, Alter, boom.
Ganz so. Große Geschichte zum Reinkommen.
Ist keine so schlechte Geschichte zum Reinkommen.
Der war Kfz-Anwalt? Was ist denn, also?
Also der war Anwalt in Kfz, in Autofragen, Verkehrs, was weiß ich, der war, glaube ich, alles Anwalt. In der DDR war der so sehr, wie man in der DDR das sein kann, so eine Art Star-Anwalt. Meine Oma war eine der schönsten gekleideten Frauen der 60er Jahre. Es gibt wirklich wahnsinnig tolle modische Fotos von meiner Oma und die hat dann immer auf diesen ganzen Anwaltsbällen mit Manfred Krug getanzt und sowas. Super süße Geschichte, erzählt sie immer. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist sie tot, deswegen wollte ich ihr, am Grab noch einen Manfred Krug-Song. Das schreibe ich mir auf, vorspielen. Und der war eine Riesennummer und wegen dem werden Leute nicht mehr von Buspos getroffen, zumindest nicht ohne Vorwarnung.
Das ist stark. Ja. Das ist eine starke Geschichte.
Mehr coole Geschichten, was das angeht, so Erfindungen und die Geschichte meiner Familie habe ich leider nicht, das war's leider.
Aber es reicht, weil ich habe, glaube ich, keine. In meiner Familie hat, glaube ich, niemand so richtig was erfunden.
Naja, weil ihr die Feinde von Bauern seid.
Das kann sein.
Die haben
wir hatten
Angst
einfach
vor euch.
Andere Dinge zu tun.
Ja, wir arbeiten. Geld verdienen, während wir Pseudo-Intellektuellen immer nur mit Zigaretten in unseren Mundwinkeln auf unseren 90er-Jahre-Sofas in der DDR gesessen haben,
Busse.
Thomas Müller gelesen haben. Aber das hätte sich mein Vater für mich gewünscht. Wenn mein Vater sich hätte aussuchen können, was aus mir wird, dachte ich immer, wäre das genau das. So eine rauchende Intellektuelle, die viel Thomas Müller liest. Also im Grunde die weibliche Variante von meinem Vater. Ich bin so hart das Gegenteil geworden.
Wünschen Eltern sich nicht irgendwie immer, dass man ein bisschen wird wie die Eltern selber, weil es natürlich, das weiß man ja, psychologisch so ist, dass das, was einem vertraut vorkommt und was einem nahe ist, mag man auch lieber ein bisschen. Und dass man deswegen schon denkt, das wäre doch toll, wenn es quasi wirklich eine Mini-Mi-Variante von sich selber geben würde. Ich glaube, dass viele Eltern das haben.
Also meine Mutter hatte das, glaube ich, nicht. Und ich finde ja auch, dass allein, dass man das Kind ist, sollte schon reichen, um lieb gehabt zu werden und cool gefunden zu werden. Ja, kann schon sein. Dieses in die Fußstapfen treten ist, glaube ich, auf jeden Fall eine geile Sache. Das findet man als Eltern schon gut. Und im Grunde bin ich ja in die Fußstapfen von meinem Vater getreten, nur in die glitzernden,
halt in die kommerziellen. Mit den falschen Schuhen halt einfach, was soll man sagen?
Es ist im Grunde genau das. Ich bin in die Fußstapfen meines Vaters getreten, aber mit den falschen Schuhen. Oh, Katrin. Ja.
Ich kann auch noch einen Philosophie-Podcast nebenbei machen. ganz neue Beschäftigungsfelder.
Das könnte auch was für mich sein, weil es da ja kein richtig und falsch gibt. Mich stresst ja im Leben dieses richtig und falsch, weil ich mich so gerne daran orientieren möchte, das aber nicht gut geht.
Und ich glaube, da werden bald auch Posten frei. Ich meine, Richard David Brecht kann es nach allem, was ich lese, nicht mehr so lange machen. Insofern
Lanz und Kuttner.
Können wir
Why not? Was denn? Was spricht denn dagegen? Das wäre so ein Streit-Podcast.
Das war wieder das Lustigste heute. Lanz und Kuttner. Also ich bin jetzt schon dafür.
Aber wie würde das aussehen?
Lass uns jetzt hier abbrechen, damit du den anderen Podcast starten kannst. Ich bin ganz aufgeregt. Ich will den hören. Also ich will unbedingt wissen,
was ist deine
was da
Erwartungshaltung
passiert.
An Lanz und Kuttner? Nur damit ich weiß, dass ich das dann auch...
Also hauptsächlich habe ich gelacht, weil ich mir dich als Richard David Brecht vorstelle. Und das finde ich einfach total lustig, dass du jetzt die Position von Richard David Brecht bei Lanz und Brecht ausfüllst, aber halt als Lanz und Kuttner. Wer jetzt genau?
Zu Recht, gute Frage. Ich finde Lanz ja auch furchtbar, aber das habe ich jetzt extra nicht gesagt, weil du ja gerne Lanzen für Lanz
sprichst.
Ich
dann immer sage, Moment,
ganz genau.
Da
deswegen
müsste ich mal was sagen.
Wir könnten uns vielleicht darauf einigen, dass Brecht furchtbar ist. Nee, können wir nicht. Okay, ich einige mich mit mir darauf, dass Brecht furchtbar ist und dass ich deswegen das übernehme, um es besser zu machen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es so ein Stänker-Podcast wird. Der Lanz, der sich immer Mühe gibt und Sachen sagt wie Klima, oder was Lanz so sagt. Und dann würde ich aber immer sagen, das weiß ich auch noch nicht, aber ich würde dann eher stören. Ich würde mir wünschen, dass das so ein Störungspodcast wird. Kuttner stört Lanz, so könnte der auch heißen.
Das glaube ich, das könnte ganz gut sein. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, Richard David Brecht, er ist ja bei Markus Lanz in der Sendung gewesen, weil er ja dieses Buch geschrieben hat, zusammen mit Harald Welzer. Und das ist ja, ich möchte mal sagen, that escalated quickly, für alle, die es nicht gesehen haben. Die Folge gibt es bestimmt noch in der Mediathek. Sowas ist ja eher mein Wetten, das haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Das sind ja für mich die absoluten Highlights, aber auch ungeplant. Ich gerate dann immer
denn?
Da rein.
Und waren
dann
die einer Meinung? Weil ich hatte nur gesehen, wie die auf der Buchmesse mit Stefan Niggemeier sich gestritten haben, beziehungsweise Stefan hat sich, meine Gene, mit denen gestritten. Auf
Stefan
eine tolle
stört
Art.
Brecht oder was?
Bitte?
Stefan stört Brecht.
Ja, im Grunde
war es
Stefan stört Brecht. Okay. Und das war wirklich toll, weil der ist ja jetzt auch Medienjournalist und der hat dann so richtig Sachen aufgelegt, die falsch sind im Buch und die waren immer so, na und?
Ja.
Lief das so bei Lanz?
Ja, genau. Also im Prinzip,
die sind Kumpels.
Also Lanz hat in dieser Sendung sehr, sehr wenig gesagt.
Auffällig, weil die Kumpels, das ist so ekelig alles, bäh.
Er hat einmal was gesagt an der Stelle, als er sich selber auch angegriffen fühlte. Und es ist ja so, dass das, sie haben ja noch zwei Journalisten dazu eingeladen, die wohl auch im Buch erwähnt werden, wobei da würde Brecht wahrscheinlich schon wieder sagen, das steht nicht so im Buch. Das hat er eigentlich am häufigsten gesagt. Und das Gespräch ging eigentlich hauptsächlich darum, dass jemand gesagt hat, ich finde nicht gut, dass sie mir dieses und jenes vorwerfen. Und Brecht wirklich immer gesagt hat, das steht so nicht im Buch. Das ist quasi Verleumdung. Und darüber ging eigentlich so eine Stunde rum. Und das war die Sendung.
Und der Lanz hat dann trotzdem Fragen gestellt, aber ganz still und ganz kurz nur, oder
also
was?
Wenn zwei Journalisten und Brecht und Harald Welzer da sind, musste tatsächlich als Moderator auch gar nicht mehr so viel machen.
Stimmt.
Und er hat das also weitestgehend eigentlich beobachtet,
ja,
muss
aber
man
auch
sagen.
Da, aber ja, nicht, weil der wird schon Gründe gehabt haben, sich da nicht einzumischen.
Ich
mach Kuttner stört Lanz und Brecht.
Ich habe in Minute 2 gedacht, wenn du das Buch nicht gelesen hast, kannst du eigentlich jetzt auch wieder ausschalten. Und dann habe ich es eigentlich nur noch wegen dem Schlagabtausch geguckt. Und es hat sich gelohnt. Und seitdem habe ich auch was davon, weil das Ding dreht ja immer noch so Runden. Ne? Es wird ja überall aufgegriffen und immer noch mal darüber erzählt, unter anderem hier. Und ich finde, das ist wirklich eine nachhaltige Sendung gewesen. Also von der haben wir auch einfach länger was. Das
ja,
finde ich schön.
Stimmt. Jetzt will ich direkt damit aufhören, damit die nicht noch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Also wir halten fest, Lanz und Kuttner oder Kuttner stört Lanz?
Kuttner stört Lanz.
Ah, nee,
ja.
Brecht wollte ich ja stören.
Brecht, nee, das
naja,
macht Stefan.
Oder eben Kuttner stört Lanz und Brecht.
Oder so, das finde ich auch nicht schlecht. Das machen wir mal.
Da muss auch keiner ausgetauscht werden, sondern es kommt nur jemand dazu,
mach
nämlich
ich. Mach mal einen Dreier-Podcast.
Ja, mach mal einen Dreier-Podcast. Cool. Ich habe das Gefühl, dass der Weltuntergang ansteht, weil ich in letzter Zeit verwirrende Zeichen vom Universum bekomme. Irgendwie scheint.
Bitte, seit wann schickt das Universum denn Zeichen? Seit die Post nicht mehr pünktlich kommt oder seit wann?
Echtes Fernsehen, wie heißt das? Lineares Fernsehen geschaut.
Richtig.
In den letzten Wochen und da kam neulich so eine super weirde Werbung vorbei, die ich erst nach der Hälfte richtig gesehen habe und zwar vom Bundesministerium für Katastrophenschutz und irgendwas, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, haben einen Prepper-TV-Spot gemacht. Wir sprachen schon mal über Prepping und auch darüber, dass das Bundesministerium irgendwo eine Liste hat. Aber ich habe noch
auf der Homepage
noch nie einen Werbespot gesehen und der war auch wirklich merkwürdig. niedlich. Der ist halt in so zeichentrickig, ne, dass man gleich denkt, so niedlich und stimmt ja alles. Aber unterm Strich ist es einfach eine Familie, die sagt, hier, so ein Kurbelradio braucht man schon oder einen Rucksack und so. Und dann siehst du so eine süße Zeichentrickfamilie, die einfach heimlich vor sich hin preppt. Und da dachte ich dann schon kurz, vor allem, weil es eben Werbung vom Bundesministerium ist, dachte so ein Teil von mir, holy fuck, warte mal, wenn die jetzt wirklich Fernsehwerbung fürs Preppen machen, steht das vielleicht an? Und dann bin ich auf dem Weg hierher im Auto an einer Werbung vorbeigefahren, wo stand, Gold sparen. Gold sparen kann so einfach sein. Und auch das...
Gold?
Ja, wo ich so dachte, wie sparen, als wenn man das regelmäßig reinkriegt und nur irgendwo hinlegen muss. Aber wahrscheinlich, weil Gold ja immer die sicherere Währung ist. Und dann war, das hatte damit überhaupt nichts zu tun, aber gleichzeitig lief im Radio noch Werbung dafür, dass man in Berlin jetzt Axt werfen kann irgendwo, als so Unternehmung. Und das zusammen klang aber wirklich mit, kaufen Sie, heben Sie all Ihr Gold auf, lernen Sie Äxte zu werfen und kaufen Sie ein Kurbelradio, denn die Zeichentrickfamilie hat es auch gemacht, hat mich kurz in so ein What? Wissen die, geht hier irgendwas und ich habe es nicht mitbekommen und weil du immer alles weißt, wollte ich fragen, ob ich irgendwas nicht mitbekommen habe.
Ach so, nee, ich glaube
wieder
nicht.
Schlimmer? Das war mir wirklich zu viel. Bitte passen Sie auf, bitte sichern Sie sich.
Auf der anderen Seite ist es ja alles voll schlimm, darüber reden wir ja auch schon seit geraumen Wochen und ich finde es ja eigentlich nur folgerichtig, dass darauf jetzt mal eine Empfehlung folgt, die man quasi auch...
Verhaltensempfehlung.
Genau, die darauf hinweist, weil es gibt immer noch total viele Leute, die es, glaube ich, für unrealistisch erachten, ist vielleicht das Richtige, dass es Sinn machen könnte, 2 Wochen zu Hause klarzukommen. Ich weiß es eben auch nicht, wie realistisch es ist, aber ja, also es ist selten so oft darüber diskutiert worden, ob zum Beispiel ein Blackout kommen könnte, was einfach bedeutet, wir sitzen da ohne Strom oder so. Ich sage ja schon seit 2018, weil das steht schon ewig da auf der Seite, gab auch öfter schon mal vor ein paar Jahren, dass so die ganzen Kraftwerksbetreiber und so gesagt haben, ja, Blackout ist nicht ausgeschlossen und so. Ich weiß nicht, ob das in diesem Zuge war oder nicht, aber es gab auf jeden Fall schon häufiger mal die Empfehlung von der Regierungsseite, dass man 2 Wochen zu Hause klarkommen kann. Ich mache das ja auch schon immer, bin aber bislang verlacht worden. Ich glaube bis heute, wo die Leute jetzt das Gefühl haben, das Universum schickt ihnen Sachen.
Ja.
Man hofft natürlich nicht, dass man es braucht, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, sich so ein bisschen vorzubereiten. Also für Leute, die jeden Tag denken, es ist gar nichts im Kühlschrank, was kochen wir eigentlich heute, könnte es schon hilfreich sein, vielleicht mal so ein bisschen mehr Nudeln da zu haben oder so.
Ein paar Dosen, so ein Erbseneintopf aus der Dose.
Genau.
Ich sag dir eins, wenn die Welt untergeht, werden alle sterben, nur du sitzt in deiner 2-Wochen-Prepper-Höhle. Und alle, die sterben, werden als letzten Satz sagen, hätten wir nur auf Katrin gehört.
Ja, wobei ich gestern mit jemandem auch wieder darüber gesprochen habe und diese Person hat gesagt, nee, wenn du was hast, bist du vollkommen am Arsch, da kommen natürlich alle zu dir zum Plündern, bist gleich tot.
Ja, natürlich. Ja, okay, gut. Ja, aber da hast du denn gar nichts aus The Walking Dead gelernt. Natürlich würde man niemanden sagen, dass man preppt.
Genau, das ist
das
Problem.
Hört die Solidarität auf, da lasse ich keinen mehr rein.
Das ist das Problem, das heißt, ich bin wahrscheinlich als erstes tot, weil irgendjemand Bock hat auf meine Dosensuppe.
Ja, oder du fängst noch an zu lügen, schnell, wir können ja Sachen rausschneiden hier und du sagst einfach, Preppen nicht mein Ding, während bei dir alle Nudeln der Stadt zu Hause liegen. Also ich weiß es zumindest.
Der Klopapierengpass häuft sich bei mir zu Hause.
Ich werde so hart zu dir nach Hause kommen, wenn es hart auf hart kommt. Bitte mach mir auf, dann. Wir haben doch dann schon mindestens 1 Jahr Podcast gemacht zusammen. Bitte, Katrin.
Aber ich meine wirklich, wenn es so weit ist, also diese absoluten Horrorszenarien. In unserem Job trifft man ja häufiger mal Leute auch aus anderen Bereichen, mit denen man nie sonst zu tun haben würde, was ja eigentlich ganz geil ist. Und ich habe mal mit einem Ökonomen von einer Bank gesprochen und habe dem auch gesagt, ja, also folgendes, meine erste Frage ist, was ist, wenn der Crash kommt? Also alles ist weg und wir sind richtig am Arsch und eine Währung nach der anderen geht runter und so. Und hat der gesagt, das ist quasi im... Er hat es nicht so genannt, aber es ist auch wie so eine Verschwörungserzählung. Der sagt, davon gehen zum Beispiel seriöse Ökonomen überhaupt nicht aus. Also dieser Totalcrash, der in der Bevölkerung immer mal so durchwabert, alles ist weg, man hat nichts mehr, man muss mit der Axt durch die Straße gehen und so.
Wenn man vorher Axtwerfen in Berlin geübt hat.
Wenn man das geübt hat und drin ist im Thema, dass das eigentlich total unrealistisch ist. Und niemand zum Beispiel mit so einem Horrorszenario plant, weil die eh sagen, ist Geld eh nicht mehr unsere Sorge, dann hat man echt andere Probleme. Aber dass das wohl auch sehr unrealistisch ist. Und ich habe dann gedacht, ich recherchiere es auch nicht weiter. Ich glaube dem Mann, er ist schließlich Ökonom bei einer Bank.
Ja, recherchieren macht manchmal unsicherer. Manchmal möchte man den Leuten einfach glauben.
Und das hat mich aber beruhigt und gleichzeitig auch nicht, weil ich es ihm auch, also ne, dann denke ich mir, ja, woher soll er das wissen? Also keine Ahnung, man kann offenbar kurzfristigere eigentlich erwartbarere Dinge nicht vorhersagen. Also vielleicht ist es ja bei so einem Crash auch so. Aber ist ja trotzdem schon mal gut zu wissen, dass Expertinnen eigentlich nicht davon ausgehen.
Ja, ich finde es gut. Das ist wie als du neulich von der Herzärztin erzählt hast, da recherchiere ich nicht mehr nach. Ich glaube einfach, die beste Nachricht glaube ich einfach. Mhm. Das, was mir am entgegensten kommt, das ist für mich die Wahrheit. Vielleicht bereite ich so eine Mini-5-Tage-Präppung vor. Also eine Flasche Wasser, ich trinke sowieso nicht gerne Wasser, und zwei Gulaschsuppen und eine Erbsensuppe und eine Packung Nudeln. Dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas getan und fühle mich auch nicht mehr so schäbig, wenn die Prepper-Familie wieder im Fernsehen ist. Aber ich meine, das lief um 20.15 Uhr oder so. Ne? Also irgendwie wirkt es trotzdem wie so ein, und dann noch diese sparen sie all ihr Gold. Alles, was ich an Gold besitze, ist mein Ehering an meinem Finger, und den habe ich ja schon, den kann ich gar nicht mehr sparen. Ja,
gib den nicht weg, den darfst du nicht verlieren.
Im Notfall schon, sage ich dir.
Aber vielleicht ist, wenn man nicht preppt, der Weg, den ihr gewählt habt, gleich auf Survival zu gehen, nicht der schlechteste. Vielleicht braucht man keine Dosen, wenn man surviven kann.
Der Christoph kann ja jetzt auch angeln. Der hat ja jetzt einen Angelkurs gemacht und kam neulich mit 12 Forellen nach Hause. Und ich dachte so, Alter, das ist auch so
ADS. Da habt ihr doch das Essen für die 2 Wochen.
Ja, wir haben wirklich im Tiefkühler jetzt lauter Forellen. Und das war so niedlich, weil der war wirklich wie so ein Kind. Der ist an so einen See gegangen, wo auch extra welche drin sind, wo so überfischt und so weiter und so fort. Alles fein und fair. Und der macht es auch richtig geil, tierschutzgerecht und so. Aber dann konnte der halt einfach nicht aufhören. Wie so ein kleines Kind. Wir sind nur 2 Leute zusammen. 2 Fische reichen. Und dann kam er halt mit so einem Rucksack. Ah, schön, wir sind totale Fischprepper.
So.
Wir haben so viel Forelle zu Hause. Gut.
Schon ist alles wieder in Ordnung.
Genau. Und die ganze Survival-Geschichte, da hast du auch vollkommen recht.
So.
Ja, ach, Katrin, wie du mir immer ein gutes Gefühl gibst.
Alles ist gut, alles wird gut.
Keiner muss Angst haben.
Was ich aber mal sagen möchte, ist, dass du hast mir ja diesen Link geschickt und ich habe mir das angeguckt dann, dieses Video. Und ich finde, es ist ein bisschen infantil gestaltet, oder?
Naja, deswegen, das fand ich so weird daran. Das ist irgendwie unseriös, weil es sofort so eine komische Wichtigkeit rausnimmt, obwohl es um was wirklich Wichtiges geht.
Also es ist wirklich so ein Zeichentrick in so bläulichen Farben, und dann wird quasi wie für auf Pepper Woods Level erklärt, dass es schon gut wäre, man hätte was zu essen, falls mal was ist. Und da habe ich gedacht, was denkt denn eigentlich die Regierung, wen sie da immer anspricht als Bevölkerung? Ich meine, so Leute, denen du mit Zeichentrick sagen musst,
Ja, aber haben wir nicht beides das Gefühl, dass die Regierung gar nicht so ein gutes Händchen hat für ihre ganzen Kampagnen und wen man ansprechen muss und wie?
Werbung.
So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Winter ist jetzt durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf, und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten, und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, das ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Mhm. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig, und das wirklich schon immer. Und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode, und zwar BAKU5. Also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für... Naja, ich sag mal 5, also BAKU5. Und damit spart ihr 5%.
5%?
Die 5, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura, und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig, und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann.
Ich habe ein bisschen gelacht über die neue Impfkampagne, muss ich sagen. Weil,
es gibt eine neue Impfkampagne.
Es gibt eine neue Impfkampagne, sie heißt Ich schütze mich. Die ist mir bislang noch nicht begegnet, aber jetzt eben beim Zeitunglesen hat Günni mich angeguckt. Günni ist 60 Jahre alt oder über 60 Jahre alt. Er ist ein in die Tage gekommener Herr, sagt man das? Darf man das noch sagen?
Ist das ein echter Mensch oder auch ein
Zeichentrickfilm? Ist ein echter Mensch. Okay. Und er hat so Kopfhörer um den Hals, weil Günni ist DJ. Und dann ist der Slogan der Kampagne, ich schütze mich, und darunter steht, damit ich weiterhin gut aufgelegt bin.
Alter, das kannst du doch nicht bringen. Mhm. Wer arbeitet denn für die? Wollen die mich verarschen? Wie, und der ist auch noch alt? Also alles daran macht im Grunde keinen Sinn. Älterer Herr als DJ, der den schlimmsten Auflegewitz macht der Welt.
Genau, und das ist aber das Prinzip, weil es gibt zum Beispiel auch einen Bäcker, bei dem steht, ich schütze mit, damit ich alles gebacken bekomme. Oder...
Oh, das macht mir richtig Schmerzen.
Es gibt einen Musiker, also der ist...
Oh, kann ich raten?
Der ist...
Was dessen Spruch ist?
Ja, sag mal.
Aber beschreib erst, wie der aussieht, weil davon hängt es ja ab.
Also okay, pass auf. Also er hat eine Glatze und er hat einen Rauschebart wie der Nikolaus. Mhm. Und er hat sonst ein schwarzes Oberteil an. Seine Arme sind tätowiert bis, also die ganzen Arme bis zu den Knöcheln. Und er hat auf dem Bild beide Hände in die Hüfte gestützt.
Okay, klassisches, wie stellt das Bundesministerium sich Musiker vor? Vor allem die Hände. So. Okay, right. Und dessen Ding ist, okay, der ist Musiker. Mhm. Irgendwas mit Spielen, mit Musik.
Fast.
Wirklich?
Was gibt's noch? Also wenn es um Musik geht, gibt's ja auch
Töne?
Noch so...
Ton?
Töne sind angeordnet
Melodie?
In kleiner?
In Takte? Im richtigen Takt impfen.
Damit mich nichts aus dem Takt bringt.
Das ist so... Oh.
Damit Corona mich nicht aus dem Takt bringt, ist der Spruch.
Ich hab echte Gänsehaut. Wieder Gänsehaut. Also, Alter.
Und jetzt, ich habe noch einen für dich, weil du so drin bist. Oh, also, ein Fußballer steht auf dem Fußballplatz neben dem Tor, ist jung, ist unser Alter, hat einen Hoodie an, schwarzen. Ich schütze mich, weil...
Tor, Ball, Treffer, Tor, Ball, Treffer.
Das Fußballfeld ist ja ein...
Rasen.
Man nennt das, also man Gras. Sagt umgangssprachlich, man steht auf dem...
Medizinisches Marihuana, Entschuldigung, kurz abgedriftet. Auf dem Platz. Mhm. Platz, damit es noch genug Platz für alle Menschen gibt.
Und wenn man jetzt so an Corona denkt und man will das nicht, dann steht Abstand. Man lieber auf dem Platz.
Das ist wie dieses eine Spiel, Tabu. man steht lieber auf dem Platz.
Ein ganz berühmter Begriff noch aus dem Fußball, also den braucht man ständig.
Ball.
Die ganze Zeit. Nein, es ist
Abseits.
Nur vor... Ja, also jetzt bitte.
Damit ich mich nicht ins Abseits schieße.
Du hast den Platz vergessen, bitte bilde
damit
einen
Damit ich
Satz
mich auf dem Platz,
Platz
nicht ins Abseits schieße.
Weil ich lieber auf dem Platz als im Abseits stehe.
Ist das zum Kotzen?
Und das bedeutet, du sollst deine Impfung auffrischen. So, jetzt muss ich gleich mal sagen, es haben sich gleich wieder Leute bei mir gemeldet und gesagt, das ist doch super. Man muss doch gucken und gerade mit Impfen und so. So, ich bin vollkommen dafür,
ja, klar.
Dass man seine Impfung auffrischt und dass man sich vor Corona schützt und so weiter. Aber diese Kampagne, jetzt mal ehrlich, die darf ich schon auch lustig finden.
Nee, die darf man auch furchtbar finden. Es ist 2022, ich verstehe nicht, manche Leute werben immer noch wie in den 40ern. Ich habe neulich... was war das denn? Irgendwie für Kinder Schokobon und deren Slogan war ein bongervolles Erlebnis. Also so ein Wortspiel, wo man denkt, es macht noch nicht mal Sinn. Mir fallen 5 andere Worte ein mit Bong, die mehr Sinn machen würden. Weißt du, wo es so richtig knirscht schon beim Lesen. Warum? Dafür gibt's doch Leute, die damit Geld verdienen. Ich hatte neulich noch irgendein Lastenfahrrad, wo ich auch dachte, ja, einfach nur das Wort in ein anderes Wort reinstecken, ist nicht gleich ein guter Wortwitz.
Ja.
Das kann doch nicht sein, das ist das Bundesministerium. Warum
Aber auch
nicht?
Da habe ich gedacht, da hat ja jemand Geld mitverdient. Da hat ja jemand Geld für
ja,
bekommen,
das meine ich
dass
ja.
das passiert ist.
Das ist doch unfassbar. Warum holen die sich nicht die von der BVG? Die sind doch supergeile Typen. Die brauchen bessere Werber bei der Bundesregierung.
Aber ich frage mich dann immer, wie laufen diese Besprechungen ab? Also wenn du jetzt der von der Firma bist, von der Agentur, der das auch pitchen muss. So, hier, wir haben uns gedacht, Günni ist DJ. So, ja, genau.
Günni war DJ.
Günni ist aber fast 70. Günni macht die ganzen Hochzeiten. Und der Günni, der sagt sich, ich schütze mich, weil, dass er weiterhin gut aufgelegt ist. Mhm. Da müssen ja dann Leute sitzen, die sagen, ja, boah, es ist ganz schön gut. Also ich gebe schon mal, meine Stimme hat das Ding.
Wahrscheinlich funktioniert Werbung auch nicht so, ne? Dass man denkt, das überzeugt mich, das möchte ich, sondern vielleicht soll es nur eine Erinnerung sein und man lebt einfach damit, dass die Erinnerung so scheiße dargestellt wird. Also ich hatte noch nie Werbung, glaube ich, wo ich dachte, jetzt will ich preppen oder jetzt will ich impfen. Also das hat bei mir noch nie funktioniert.
Ah, wobei Werbung schon, wenn sie gut gemacht ist, den Effekt hat, dass man denkt, will man haben oder interessant, was ja, ist gut, das
eine Impfung
oder so,
ist jetzt
oder?
Halt auch nicht so attraktiv zum Verkaufen, ne? Das ist auch noch problematisch. Also ich bin aber vollkommen bei dir. Ich finde, dass du damit überhaupt keinen Blumentopf gewinnst. Das ist einfach Kacke.
Das finde ich auch. Also um ins Bewusstsein zu kommen von den Leuten, ist es vielleicht okay, das wollen wir so dahingestellt lassen. Aber auch da dachte ich...
Ja, aber negativ dann halt.
Was denkt denn die Regierung, welche Leute sie da anspricht? Sind, also selbst wenn du Günni bist und jetzt nichts gegen die Günnis, weil Günnis sind jetzt, also sind coole Leute, ich kenne coole Günnis.
Ja, Mann, Günni,
wie stellt
nichts gegen
die
Günni.
Regierung Günnis vor? Was ist da los?
Ja, ich sagte, die Bundesregierung hat keine Ahnung von sowas. Die hatten doch auch die
von
komplett,
Menschen, von
ja,
vom Volk.
Ich glaube wirklich. Die haben doch auch die komplett durchgeimpfte und Long-Covid-kranke Margarete Stukowski dahingesetzt, als, wo man auch denkt, aber wen wollt ihr denn erreichen? Die, also so, die Leute, die Margarete gut finden, sind im Grunde alle geimpft. Also die haben irgendwie keinen, und sie hat Long-Covid. Also es ist alles ein bisschen, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die gar keine geilen Werber da. Vielleicht dürfen die das nicht, weil das so ist wie öffentlicher Rundfunk.
Nein, das stimmt nicht.
Oder so.
Nee, das
man könnte
nicht
so viel machen, aber dieser Auflegewitz ist so alt. Als ich damals mein Casting bei Viva gewonnen habe, war das
hast
gekoppelt.
Du den gemacht?
Ja, es war, pass auf, es war gekoppelt an einen, so einen Mobilfunkvertrag, den man dann machen musste, eine Mobilfunkwerbung. Das ist original. 25 Jahre her. Und da stand ich nämlich auch vor einem DJ-Pult, hinter mir ein DJ-Pult, an dem ein DJ ist, der am Telefon ist. Und der witzige Werbespruch von mir war zu sagen, ey, kannst du mal auflegen?
Mmh.
Verstehst du? Badabum. Das ist 20
aber
Jahre her und das war damals schon ein bisschen ungünstig.
Ja, aber das bedeutet, du kannst jederzeit noch Kampagnen für die Bundesregierung machen. Das ist die gute Nachricht. Du musst
nein,
halt auch mal positiv
ich
sehen.
Ich habe die Werbung mir da ja nicht ausgedacht. Ich war damals schon auflegekritisch. Ich könnte aber sehr wohl so ein Meckerer... Nächster Podcast, die letzte war ja schon eine gute Idee. Kuttner stört Bundesministeriumswerbung. Einfach immer, das ist eh so ein Traumjob von mir. Ich würde auch so wahnsinnig gerne bei der Höhle der Löwen mitmachen. Einfach nur, um da immer rumzurennen und Sachen auszuprobieren und so. Ich will gar nicht wirklich arbeiten. Ich will nur dabei sein. Und da könnte ich mir gut vorstellen, so ein Meeting, dass alle Bundesministerien sitzen an so einem sehr langen Tisch und ich auch und die unterhalten sich und ich sage immer zwischendurch, nope, nope, peinlich, nope. Schon da gewesen und so. Ich will gar keine Ideen haben, ich will nur meckern.
Okay.
Ich könnte so ein Demotivationssprecher-Speaker werden.
Aber das, jetzt wissen die ja, dass du da verfügbar bist und wie man dich erreicht, weiß man ja eigentlich auch. Und dann sollen die sich melden, wenn die mal jemanden brauchen, der wirklich
der
mal einfach Nö sagt, wenn es nötig ist.
So ein professioneller Grenzensetzer und Demotivierer, das möchte ich gern beruflich sein, wenn ich groß bin.
Also das fanden wir jetzt schwierig, muss ich sagen.
Also
ich hoffe, die Leute schützen sich weiterhin. Zum Beispiel Thema Maske, ja oder nein, das kommt ja jetzt wieder auf.
Ja.
Ist das jetzt so?
Oh Gott, ich hab Schmerzen.
Naja, also die Bundesländer haben ja jetzt wieder fröhlich rumgeregelt und so. Und es ist jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg so, das musst du jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, wenn du es hast. Also jetzt geht's wie bei Grippe oder einer Erkältung, wo
ja,
du sagst,
halt,
fühle mich nicht, gehe arbeiten, gehe nicht arbeiten, gehe raus, gehe nicht raus. Und es ist echt krass, weil Baden-Württemberg waren die, wo du echt um 8 zu Hause sein musstest und wirklich begrenzt auf 2 Haushalte und Leute haben sich gegenseitig angezeigt. Also
Haustiere müssen
hart.
Abgegeben werden.
Und da ist es jetzt super locker. Aber die Frage ist ja unabhängig davon, was sich jetzt da der Föderalismus wieder zurecht regelt, ob man noch eine Maske trägt oder nicht. Weil ich zum Beispiel trage aus Gewohnheit die ganze Zeit eine Maske.
Ich auch, ich liebe meine Maske. Mir ist es vollkommen wurscht.
Supermarkt, öffentliche Verkehrsmittel, egal wo.
Ich muss kurz in meiner Jacke.
Was machst
stört.
Du da?
Ja, tut mir leid, ich wollte nur was aus meiner Jackentasche holen und das hat überhaupt nicht unauffällig funktioniert.
Nee, es hat überhaupt nicht unauffällig
Entschuldigung,
funktioniert.
Entschuldigung, sag bitte nochmal jetzt mit Maske.
Jetzt ist es passiert.
Ja, jetzt bin ich da.
Also, ich wollte darüber sprechen, ob man eine Maske trägt, weiterhin, egal ob man es muss oder nicht zum Beispiel. Also, weil ich mich so daran gewöhnt habe, ich finde es so geil, so eine Maske zu tragen. Auch gerade jetzt, wo es so kalt ist, denke ich, es ist geil. Ich habe immer ein warmes
Schön
Gesicht.
Schön den eigenen Atem riechen.
Aber so merken vielleicht jetzt zum ersten Mal viele Leute, dass sie Mundgeruch
haben. Dass sie eine Problematik im Mund haben.
Überhaupt zum
allerersten
Mal.
Ja, guter Punkt. Ja. Das ist ein gutes Thema, weil ich, aber aus ganz anderen Gründen. Ich hatte nie ein Problem mit der Maske, weil ich ja eh dazu neige, mich irgendwie zu verstecken draußen, mit Mütze und Sonnenbrille und einfach so mit mir selber sein. Und Maske war optimal dafür. Das ist halt, dann wirst du einfach wirklich nicht erkannt. Und das habe ich geliebt. Und gerade in so Läden, wenn man shoppen geht und so. Deswegen habe ich damit auch nie aufgehört und setze die inzwischen manchmal an Tagen, an denen ich mich nicht wohlfühle oder richtig meine Ruhe haben will, einfach auf im DM. Und man muss sich gar nicht schämen und man wird nicht weird angeguckt, weil das so lange Standard war. Ich kann damit leben. Also ich kann gleichzeitig nicht sehr gut atmen darunter. Ich bin eine von denen, die sagt, ich kann nicht so gut atmen, weil meine Nase irgendwie von innen schief ist. Und eigentlich operiert werden müsste und da habe ich keinen Bock drauf und deswegen kann ich wirklich nicht gut runteratmen, aber das darfst du ja auch niemandem sagen, dann bist du sofort so ein Arschloch. Mhm. Ich lüpfe die immer ab und zu, aber mhm. ich liebe Masken, gar ja. nicht so sehr wegen Corona, weil ich das einfach noch immer noch nicht hatte.
Ehrlich gesagt jetzt auch wegen Erkältung, was macht total ja, Sinn macht total auch, Sinn, ja. ehrlich gesagt, oder?
Aber warum magst du das auch, also aus dem Grund sicher zu sein vor Viren oder findest du es auch cool, dich da ein bisschen drunter zu verstecken und nicht Katrin Bauerfeind im DM sein zu müssen?
Nee, das ist mir völlig scheißegal, ich bin auch gerne überall Katrin Bauerfeind, ja, das interessiert mich wirklich gar nicht.
Kommen dann nicht Leute in der H&M-Schlüppi-Abteilung und sagen, wollen wir mal ein Foto machen?
Nee, ich habe so eine natürliche Autorität und deswegen passiert das einfach
die
nicht.
Die Leute haben Angst vor dir. Neulich kam jemand zu mir und meinte, oh, ich liebe euren Podcast. Oh, aber die Katrin, die ist so ein Übermensch, hat das Mädchen zu mir gesagt. Die meinte, ich habe richtig Respekt vor dir, weil die alles gebacken kriegt.
Aber das wollte ich auch immer. Ich wollte immer, dass die Leute denken, frag die lieber nicht nach einem Autogramm. Ja,
unnahbar.
Ich finde das richtig gut.
Ja, das ist auch schlau. Ich habe mich aus Versehen zu menschlich gegeben und jetzt denken Leute, die liebt das sicher und dann muss ich immer sagen, nein, leider nicht.
Also ich erzähle jetzt nochmal eine Geschichte aus meiner, ich war turnen, ne, und in diesem Turnraum ist neben mir, echt ein Meter neben mir oder so, hat eine ältere Dame geturnt.
Turnen, als, also Sport
ich
als
nenne
Erwachsene?
Alles Turnen. Ach so, jede Form von Sport ist bei mir Turnen. Nee, nee, ist
als
jetzt passiert.
Okay.
Und dann hat sie angefangen zu turnen und so und dann hat sie irgendwann gesagt, so nach, es gute 10 Minuten sind schon um, sagt sie so, oh, ich bin ja total erkältet. Und ich dachte schon so, warum kommst du turnen, wenn du erkältet bist? Und die Trainerin sagte, ach, du bist erkältet. Ja, das ist ja interessant. Ist aber kein Corona, oder? Und dann sagte sie, nee, ihr Mann war auch dabei. Und die waren echt, weiß ich, 70 bestimmt auch. Und dann hat sie gesagt, nee, der Norbert hat gesagt, er glaubt nicht, dass es Corona ist.
Der Norbert ist der beste Test.
Und alle waren schon so, kennst du das, wenn so still wird auf einmal im Raum und alle sind so, oh, ja. Warte mal, zum einen ist sie erkältet, zum anderen glaubt Norbert nicht, dass das Corona ist, also was machen wir jetzt? Ich habe in solchen Fällen so eine Tendenz, kennst du das, wenn man was sagen will, dass man denkt, Entschuldigung, es gibt auch Leute hier, die haben nächste Woche einen Job und wenn sie den nicht machen können, ja, dann haben sie kein Geld.
Nussschale.
Oder keine Ahnung, also oder dass man irgendwas, wie so, bleiben sie doch auf der Couch, wenn sie krank sind oder so. Und hab schon so hart mit mir gekämpft und dachte, nein, nein, häng dich nicht immer an die anderen Leute dran. Setz einfach deine Maske auf und mache fröhlich weiter. Und hab meine Maske aufgesetzt, so eine medizinische, keine FFP2, sonst schwierig mit Ton und so. Und habe aber einfach weitergemacht und dachte, ich lass mich auf keine Diskussion an. Und ist die Frau so wütend geworden.
Stolz auf dich.
Sie hat wirklich so, Corona, Corona, Corona. Ich habe immer so gehört, wie sie neben mir so, Corona, Corona, Corona. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Gestern im Zug auch schon alle, Corona, Corona. Wie soll ich nach Hause kommen mit Corona, wenn ich es habe? Kann ich nicht mal nach Hause fahren? Jetzt hab ich langsam keinen Bock mehr. Und alle drumherum waren schon so, weißt du, wenn man so eine schimpfende Person in der Mitte hat und so. Und dann ist sie nach weiteren 5 Minuten gegangen und hat dann noch gekündigt beim Rausgehen, weil sie es so fürchterlich fand. Und das war, das fand ich sehr lustig. Da habe ich auf jeden Fall nochmal gedacht, das habe ich selten erlebt, dass jemanden, weil es ist ja total okay. Also ich habe ja noch nicht mal was gesagt, sie kann es ja machen. Ich habe nur selber wieder gedacht, ach geil, dass man jetzt immer eine Maske dabei hat und die Möglichkeit, sich einfach selber zu schützen ja, oder selber irgendwas zu tun. Weißt du, dann muss man sich nicht mit den Leuten anlegen. Jedenfalls habe ich da nochmal über diese ganze Maskenthematik nachgedacht und es gibt da wirklich einen großen Nachteil an der Maske und das ist, was macht man, wenn man niesen muss?
Also ich kann meine Nieser unterdrücken. Ich habe gelernt, dass wenn man merkt, dass einer kommt, muss man sich mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze drücken und die kommen dann einfach nicht. Das hört tatsächlich auf. Das
über
ich
die Maske drüber?
Ja.
Okay.
Ist doch wurscht. Das habe ich bei meiner Mandel, nachdem mir die Mandeln rausgenommen wurden, gelernt, weil das ist das Beschissenste, was dir passieren kann, ist niesen müssen, wenn du eine rohe Wunde im Hals hast. Das tut eh so weh und da hat mir das jemand gezeigt und ich habe eine Woche lang nicht genießt, weil ich Todesangst hatte. Deswegen weiß ich, das geht, glaube ich, auch durch die Maske. Man könnte es probieren, ansonsten, ich fürchte, man muss in die Maske rein niesen.
Ja, nee, weil ich habe schon super oft Leute beobachtet, vor allem im Zug zum Beispiel, auch in der Hochphase von Corona, die zum Niesen die Maske weggezogen haben, genießt haben und die Maske wieder aufgesetzt haben. Und man dachte, oh, ich glaube...
Das ist wie mit Kondomvögeln, aber beim Orgasmus kurz abmachen und danach wieder rüberstülpen. Das macht ja gar keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn. Und weswegen ich immer total mutig und forsch in meine Maske genießt habe. Und Maske ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort. Mhm. Man sitzt ja dann im Nassen.
Ja, du musst halt wie eine Lady niesen. Es gibt ja verschiedene Nieser. Es gibt so ein klassisches ganz genau, so ein Niff, so ein in sich rein. Man kann ja auch mit geschlossenem Mund, man kann sich selber in den Mund niesen. Das geht auch. man muss ja nicht wie so ein Bauarbeiter, so, das ist maximal ungünstig. Und dann hast du ja auch feste Stückchen und so eine Maske. Ja, man muss so ein Mittelding finden, stimmt schon. Oder sich vielleicht nochmal so eine saugfähige Schicht von innen einnähen. Oder sich einfach auf die Nase drücken. Versuch das doch beim nächsten Mal. Aber das finde ich auch super gruselig. Ich habe es ja auch in Corona gehasst, wenn so Jogger an einem vorbeigerannt sind, weil die ja so ganz anders atmen. Die sind ja richtig so, mit viel Glück riechst du deren Knoblauchatmen. Und das fand ich, als es losging, richtig hart übergriffig. Wenn die hinter einem rankamen und du einfach deren Schweiß und Atem fast gerochen hast.
Aber draußen ist fein, ne? Es war echt auch in dieser, ich finde, in dieser Phase hatte man ja vor allem Angst. Wobei ich auch jetzt sagen muss, dass es nicht unbedingt so wirklich viel besser geworden ist. Also wenn man jetzt zu einer Veranstaltung eingeladen ist, wo einfach, also bei mir geht es eigentlich schon ab 4 Leuten los, muss ich fairerweise sagen. Und man jetzt wirklich eine Filmpremiere oder sonst irgendwas, wo viele Leute sind. Mhm. Ich kann mich leider immer noch nicht beruhigen und denke, ach, vielleicht gehe ich doch lieber nach Hause, weil es ist dann doch wahrscheinlich die Quelle für Corona, wo man jetzt nochmal so sagen kann. Ne? Einfach drinnen mit vielen Leuten.
Es ist nur weird, weil die Hälfte des Gehirns das aber auch schon wieder vergessen hat, finde ich. Also ich erwische mich dabei in letzter Zeit viel Leute wieder zu umarmen, weil ich mich freue, die zu sehen. Voll. Und erst danach denke ich, wow, warte mal, dürfen wir das? Und ich war ja auch bei der Kurt-Premiere, da war ich nämlich auch da und da habe ich auch erst vor Ort gedacht, warte mal, fuck, ist das eigentlich das Dämlichste der Welt gerade? So viele Menschen und habe dann aber da keine Maske aufgesetzt.
Ich trage im Kino auch Maske. Ich zum Beispiel.
Ewigkeit nicht mehr im Kino.
Wobei, bei Kino ist es, glaube ich, wurscht, weil da atmen alle leise vor sich hin und keiner macht was. Insofern.
Wobei, ich meine, es wird jetzt dazu übergehen, dass das unsere Grippe ist, richtig? Dann macht es auch Sinn, wieder irgendwann aufzuhören mit diesen ganzen Masken. Ich habe gar keine Ahnung, wie der aktuelle Index ist.
Wobei, in Asien tragen sie immer Masken, auch in der Erkältungssaison.
Wie wir uns mal lustig gemacht haben über die, ne? Ja. Asiaten, wie so Michael Jackson, der früher auch immer diese Dings hatte. Und dann haben wir immer drüber gelacht, asiatischer Tourist, Smog. Und jetzt sind wir es alle.
Ja, und ich finde es eigentlich auch geil, weil ich habe auch gar keinen Bock mehr auf eine Erkältung. Also apropos Geschichte vom Turn. Also egal, ob es jetzt Corona oder eine Erkältung, man denkt auch mittlerweile so, aber wenn du krank bist, bitte bleib einfach zu Hause. Niemand hat ja auch Bock auf eine Erkältung. Es geht ja auch nicht immer nur um
man soll ja auch keinen
Corona
Sport machen,
oder so.
Wenn man eine Erkältung hat. Das macht auch gar keinen Sinn und so.
Aber der Norbert glaubt nicht, dass es Corona
ist. Aber der Norbert ist halt der Precht von Lanz und Precht bei der Omi und Norbert. Einer hat das Sagen und der andere macht einfach mit.
Ja.
Das ich glaube Norbert. Vielleicht ist Norbert auch, wir wissen es ja gar nicht. Vielleicht ist der Biologe, vielleicht arbeitet der für das Robert-Koch-Institut. Vielleicht weiß der, ob das Corona ist oder nicht.
Ich hoffe.
Also wir machen, um das nochmal final für dich abzuschließen, ich liebe meine Masken, weil die so vielfältig sind. Weil man sich verstecken kann und weil, wenn man Mundgeruch selber hat, wenn man viel Knoblauch gegessen hat, du findest immer einen Grund, eine aufzusetzen und keiner hält dich mehr für den Arsch, wie früher.
Absolut. Es hat eigentlich nur Vorteile, muss man sagen. Das ist ja die perfekte Überleitung zu Drogen.
Yay, Drogen!
Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss immer erzählen, wenn ich was Neues über Drogen weiß.
Ja,
und
gerne.
Ich fand die Geschichte einfach sehr lustig. Offenbar ist es so, dass jetzt überall Koks aufgetaucht ist mit Firmenlogo-Stempeln drauf. Also einfach bestes Koks, das Netflix-Logo drauf oder YouTube, das Logo von YouTube. Und das konnte man sich nicht erklären, warum das so
auf
ist.
Auf den Tüten.
Auf den Tüten, genau. Und das soll ein Qualitätsmerkmal tatsächlich sein. Also das quasi die
Weil Netflix
Drogen-
sagt, ja, die ist gut, das ist fett, das ist sauber.
Dass Drogenkartelle quasi sagen, das ist wie so ein Qualitätsstempel, weil wie sollst du deine Ware sonst quasi als qualitativ hochwertig deklarieren? Und deswegen machen die angeblich diese Stempel da drauf, damit du quasi als der Nächste, der es in der Kette übernimmt, weißt, da ist das Netflix.
Aber verwirrt denn das nicht? Man denkt sofort an Netflix und Chill und so. Das wirkt, als wäre das so ein Geschenk von Netflix. Die machen haben sie jedenfalls früher auch immer so Weihnachtspakete an Promis geschickt und da war dann immer so eine Kuscheldecke und so dabei. Da würde mich nicht wundern, wenn da noch ein kleines Tütchen Koks bei ist.
Es gab auch welche mit Tesla-Logo und da gab es sehr viele Witze mit Elon Musk und Koks und Tesla und so. Da hatte das Internet sich sehr gefreut, aber es soll angeblich nichts damit.
Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück so unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein. Jo. Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbe. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den, nee, warte mal, dass so Düfte wie Zitrone, das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles, das Wohlbefinden ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Zu tun haben.
Jetzt habe ich Logo-Neid. Jetzt will ich, dass unser Logo auch auf so einem als Qualitätsmerkmal auf einer Koks-Tüte ist. Oder wenigstens auf Gras. Lass es uns ein bisschen kleiner machen. Wir sprachen doch schon über die Legalisierung. Man könnte doch einfach anfangen, sagen wir mal, das gute Gras aus der Apotheke. Dass das so ein klassischer B und K ist.
Das ist uncool. Das ist richtig uncool, finde ich.
Würdest du nicht Sachen kiffen und koksen wollen, wo unser Name als Qualitätsmerkmal draufsteht?
Ja, doch, vielleicht schon, aber vielleicht nicht das Apothekengras oder so.
Ja, aber das ist dann das gute Gras.
Das gute Gras,
das offiziell, was da auch das nicht, das legale Gras quasi.
Lass da nochmal drüber reden.
Naja, sonst einfach im Girly. Dann gehe ich zum Girly nochmal und frage da die ganzen Dealer, ob die Bock hätten, dass ich so einen kleinen Aufkleber auf deren Tüten machen kann. Ich produziere so kleine Aufkleberchen vor, wo unser beider Gesicht drauf ist. So ein freundlich, eins, was aber auch vertrauenswürdig aussieht, wo wir aussehen, als wüssten wir, unser, als würden wir unser Koks kennen.
Ja,
so ein Bild mache ich für uns, kleine Aufkleber, und dann fahre ich in Girly und würde die bitten, ob das vielleicht ginge. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dann auch besser verkauft für die.
So, nächste gute Nachricht ist, es kommen immer mehr Drogen nach Europa. Sie kommen meistens per Koks vor allen Dingen, und es kommt per Schiff und es kommt in Antwerpen an. Und in Antwerpen haben sie dieses Jahr zum ersten Mal 100 Tonnen Koks sichergestellt.
Wie viel ist 100 Tonnen?
Viel.
Wie sieht das aus?
Also es ist nochmal, ich glaube, letztes Jahr waren es knapp 90 Tonnen. 89, irgendwas. Und jetzt hat sich das nochmal, also es ist die höchste, also so viel ist noch nie angekommen quasi. Und pass auf, und 100 Tonnen ist so viel, das muss ja verbrannt werden quasi. Ne? Es muss ja entsorgt werden. Die kommen mit dem Entsorgen nicht nach. Also die Lager sind voller Koks und sie kriegen es nicht weg. Recycelt, ja.
Wie recycelt man Koks? Verbrennt.
Ja, ich glaube wirklich, dass es verbrannt wird. Und dann, oder keine nicht, eine Form
klingt
von.
Klingt nicht sehr recycling.
Du weißt, ich habe dann wieder nur begeistert gelesen, dass das da, dass sie nicht hinterherkommen, sondern wie genau das jetzt wieder.
Ja, sorry, ich habe auch manchmal so Fragen, die man gar nicht beantworten kann.
Nicht gemerkt. Ja, ich meine, dass im weitesten Sinne mal so mit verbrennen.
Wie viel ist denn so viel? Ist das der ganze Raum bis oben hin gestapelt? Wäre das, wir haben hier, sagen wir mal, vielleicht 25 Quadratmeter oder so.
Also ein Auto wiegt eine Tonne.
Wie viel Tonnen?
100 Tonnen.
Ach so.
Also ein Auto wiegt doch immer grob so eine Tonne oder sowas.
Süß, wie du Lennart anguckst, als wenn Lennart hat Lego erfunden. Der weiß ja, nicht, der was Autos wiegen.
Der kennt ganz kleine Steine und ganz große Koks-Pakete. Das kennt der Lennart in der Range, deswegen habe ich nur mal... Also
100 Koks-Autos im Grunde. Sowas. Alter Falter!
Das ist echt viel. Und die kriegen das jetzt eben nicht entsorgt. Und jetzt ist es so, dass natürlich auch Leute, die Interesse an diesen Drogen haben, weil das hört ja nicht auf, nur weil es da in Antwerpen bei der Polizei
schade,
liegt.
Jetzt ist alles Koks weg.
Da sind jetzt Leute mit Drohnen unterwegs und versuchen quasi schon mal wieder rauszufinden, man jetzt quasi auf dieses, solange auf das Koks noch da ist, wie man jetzt nochmal schnell vielleicht an das Koks rankommen könnte. Also das fand ich doch schon wieder alles.
Ey, das ist so krass und das ist auch so viel. Was Wer benutzt das denn? Ich meine, du kannst doch trotzdem nur so und so viel koksen am Tag und es sind doch nur so und so viele Menschen auf der Welt Kokser. Was macht man mit 100 Tonnen?
Die Zahlen steigen, glaube ich, jährlich, was den Konsum von Drogen angeht. Und das ist doch eine der, also ich glaube, die Kokskurve geht echt steil nach oben, was den Konsum angeht weltweit. Das ist richtig krass, ja. Und es wird, glaube ich, auch eh immer mehr.
Ob so Leute, die dann das da verbrennen müssen, ob die da durchgängig sagen, ja, ab in den Ofen oder...
Das weiß ich nicht.
Ich meine, angenommen, auf einem Ding ist ein Aufkleber von uns drauf zum Beispiel, dann willst du das ja nicht verbrennen. Dann weißt du ja, in dem Moment weißt du, das hier ist hochwertiges Koks. Vielleicht, dass sie sich so ein bisschen was in die Tasche machen, aber nur von unserem Koks?
Ja, das kann sein.
Ich glaube, ich könnte gar nicht anders. Wenn ich da Koks verbrennen müsste, dann wäre ohne Scheiß der Kapitalist in mir zu groß und ich würde denken, all das schöne Geld. Ich glaube, ich könnte nicht den ganzen
selber,
Tag Koks verbrennen.
Würdest du den Polizisten empfehlen, dass sie es einfach selber nochmal verticken?
Oder nur für die Familie an Weihnachten zum Schrottwichteln. Es fühlt sich irgendwie falsch an, etwas so Wertvolles zu verbrennen.
Es ist ja gar nicht wertvoll.
Ja, wir Drogenopfer haben es zum, also all die Kokse haben es wertvoll gemacht.
Genau, das Koks, das ja quasi an der Quelle, ist ja gar nicht teuer. Die da sitzen und das machen, die verdienen ja fast nichts daran. Es steigert sich von quasi Händler zu Händler. Also umso mehr Stufen, umso mehr Hürden, umso teurer wird es.
Und unser Aufkleber noch drauf.
Und der Aufkleber, das ist unbezahlbar dann im Prinzip eigentlich am Ende. Aber, soweit ich es weiß, kommen die Drogen ja auch immer mehr in der Mittelschicht an. Und deswegen werden die Leute, die Drogen nehmen, es werden eigentlich immer mehr. Statt
weniger. Eigentlich der Psychologe in mir möchte ja sofort sagen, Leute, die wirklich gerne Drogen nehmen, die haben halt auch ein Problem. Denen geht es auf irgendeiner Ebene im Körper und im Kopf nicht gut, sodass die sich betäuben. Das vergesse ich immer wieder, dass jeder Süchtige eigentlich kein Arsch ist, sondern irgendein Auer hat innen drin, was eben dann nur mit der schnellen Lösung zu dingsen ist. Deswegen bin ich inzwischen immer super mitleidig mit so Leuten, die echte Drogenprobleme haben, weil ja keiner das einfach nur so aus Fun macht, sondern irgendeine Wunde gestillt wird. Und das ist dann ein echt beschissenes Zeichen, wenn das immer mehr in der Mittelschicht ankommt. Wobei natürlich Alkohol war da ja schon, das war ja in den 50ern und früher sowieso auch, aber das Mittel der Wahl und da hat jeder gesoffen, das ist halt nur salonfähiger.
Und jetzt zu einer ganz philosophischen Frage, das wirst du ja auch alles brauchen, wenn du in deinen Dreier-Podcast mit Lanz und Brecht einsteigst.
Sowohl schon wieder genau daran
ganz
gedacht.
Wichtig, ich lass uns doch jetzt hier schon mal üben. Ist das Leben ohne Betäubung überhaupt auszuhalten?
Warte, ich muss erst noch das Stichwort Qualitätskoks aufschreiben für die Sendungsbeschreibung, ist ganz wichtig.
Schön, ja.
B und K Qualitätskoks. Was war die Frage?
Ist das Leben ohne Betäubung überhaupt auszuhalten?
Das ist wirklich sehr philosophisch. ich sage, grundsätzlich wurde das dafür hergestellt, das Leben, dass das auch ohne Drogen auszuhalten ist, aber vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist tatsächlich inzwischen zu viel alles. Vielleicht ist es wirklich so.
Wobei auch schon immer in allen Kulturen irgendwas...
Ja. Betäubung war.
Ja. Wurde doch schon immer irgendein Pfeifchen geraucht und so. Ja,
aber ging es da um Betäubung oder eher um so Bewusstseinserweiterung, was eine ganz andere Geschichte wäre, finde ich.
Weil das meinst du, wäre dann eher der spirituelle Aspekt daran?
Nee. Naja, manche Drogen machen, also es gibt ja Drogen, die dich betäuben und Drogen, die andere Sachen machen. Ich habe so wenig Erfahrung damit. Ich habe einmal geguckt in meinem Leben, nichts gespürt davon, was der Beweis nahezu dafür ist, dass ich ADS habe, weil so ja auch Ritalin wirkt und dann habe ich nur gekifft. Ich habe nie irgendwas anderes genommen, aber es gibt ja tausend Sachen, die coole Sachen machen, in Anführungszeichen. Sachen, dass du Sachen siehst und dich schöner und besser fühlst. Das würde ich mit Bewusstseinserweitern nehmen, wohingegen Alkohol ja tatsächlich eher betäubt und Kiffen theoretisch auch. Und Koks wiederum macht ja eher, nehme ich mal an, macht dich einfach aktiv und dass du deinen Alltag schaffen kannst. Es gibt dir quasi die Stärke oder wie die das sagen würden. Da gibt es ja nochmal Unterschiede. Ich glaube, vielleicht wurde früher gar nicht viel betäubt, sondern eher so bewusstseinserweiternder Kram genommen. Diese eine Droge, wo man so kotzen muss von, weißt du?
Was?
die irgendwo im Urwald, ich wusste mal, wie das heißt, dann bist du so 12 Stunden, kotzt du und hast aber die krasseste Zeit deines Lebens, irgendeine Art von Tee, irgendwas Natürliches. Ah, das recherchiere ich nochmal. Aber halt so alter Kram, die haben ja damals nicht gekokst, oder? Die Jäger, nee, und Sammler.
Aber das ist halt trotzdem die Frage, also auch so ein Opiumpfeifchen oder so. Mhm. Ich glaube schon, ah, ja, dass stimmt, es Opium, dieselben, ja, ja. Weißt du, dass es diesen,
die Idee ein bisschen, ne?
Schon, ja, ist, dass man so... Also,
ja, den Alltag vergisst irgendwie, stresslos, genau, wird, ja.
Genau.
Ja, vielleicht ist das Leben nur mit Drogen zu, das schreibe ich auch den Leuten, die sich für die Legalisierung von Cannabis aussprechen, dann sage ich denen das nochmal, dass das ein guter Punkt ist. Das Leben ist einfach nicht anders zu tragen.
Ja, das ist ja die Frage. Also, das weiß ich, weiß es
nicht. Ich denke schon, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, naja, sonst würden es ja nicht so viele Leute machen, richtig? Wenn das nicht irgendwie dein Leben in irgendeiner Form besser machen würde, losgelöst davon, dass es das Leben oft auch gleichermaßen wieder scheißiger macht,
ja,
durch Drogen.
Ja, es hat Vor- und Nachteile, um es mal diplomatisch zu sagen. Aber ja, haben wir ja auch schon mal besprochen, nicht nur Drogen, sondern, keine Ahnung, wenn du jetzt ein exzessiver Sportler bist in deiner Freizeit, ist das auch eine Droge, Form Dopamin davon. So. Oder Gaming oder was immer. Also von was auch immer man quasi abhängig werden kann, mhm, oder eine... wo eine Realitätsflucht quasi mit einhergehen kann.
Aber ich davon glaube, das ja sind immer viel. Leute, die tatsächlich auch das brauchen, eine Flucht aus der Realität. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen Alkohol und Zigaretten und Kiffen als Genussmittel, was ich vollkommen...
Zigarette ist ja wirklich die dümmste aller Drogen davon, ne? Weil sie hat ja noch nicht mal diesen Effekt, dass irgendwas
doch,
geiler
doch,
wird.
Naja, doch, es beruhigt. Ja, es beruhigt, auch nachgewiesen.
Überhaupt nicht.
Doch.
Ich war noch nie so aufgeregt, wie als ich geraucht habe.
Ja, aber das hängt davon ab, wie deine Konstitution ist. Also Leute, die zu Süchten neigen, haben tatsächlich irgendeine Form von Missstand psychisch gesehen. Sonst hätten sie ja nicht so ein enormes Bedürfnis nach dieser Belohnung, nach im Grunde Dopamin oder so. Ein richtig gutes Gefühl. Normale Menschen, also da deren Leben okay läuft, die machen das bei Feiern oder mal so und mal so. Und die anderen Leute brauchen das jeden Tag, um sich glücklich zu fühlen. Und Sport ist ein gutes Beispiel. Und das ist eigentlich dann auch kein Unterschied, weil auch das dann irgendwann gar nicht so gesund ist, davon abgesehen. Du bist halt im Grunde immer...
Gut, dass du das nochmal angeführt hast.
Nein, ich meine bei richtig krassen, wenn du richtig so sportsüchtig bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist für den Körper. Und wenn, ist es vielleicht die coolste Art, süchtig zu sein. Aber Fakt ist trotzdem, dir fehlt irgendein Glücksgefühl und du musst es dir durch Fremdeinwirkungen irgendwie holen. Und das spricht schon dafür, dass Menschen, wenn das so viele sind und immer mehr wird, was auch Sinn macht mit dieser sehr schnelllebigen Gesellschaft, labalaba, Instagram, Reels, dass man das braucht. Wobei das dann hin wieder zu einem Thema führt, wo wir schon seit Ewigkeiten drüber sprechen wollten, was wir vielleicht nicht jetzt machen, aber ne, Arbeit im Allgemeinen, Glück im Allgemeinen, wie viel haben wir vielleicht wirklich mehr Stress und sollten wir generell die Menschheit entstressen? Weil das ist doch ein eindeutiges, also darüber reden wir jetzt nicht, das führt sehr weit,
ja,
aber
ja, ja,
das ist doch ein Zeichen, wenn
oder,
Drogen zunehmen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber will jetzt schon mal, obwohl wir jetzt nicht drüber sprechen, dazu sagen, das ist, und das ist ja ein Faszinosum, wir haben ja in der letzten Folge über Geschichte geredet, dass ja die Leute ihr Leben zu allen Zeiten als stressig empfunden haben, weißt du? Also,
ja, guter
wenn
Punkt.
Man jetzt 100 Jahre zurückgeht und sagt, das wird ja auch immer als Vergleich angeführt, als die Industrialisierung oder ja, so aufkam, und da lachen wir natürlich heute drüber, was ist passiert, eine Dampflok ist mal losgefahren, wow.
Ja, wobei, überall gab es auf einmal Automaten, das kann schon stressig sein.
Genau, also immer haben die Leute, und auch damals wurde ja bis unfassbar, Burnout hat man das damals nicht genannt, aber es wurde natürlich genauso empfunden, und es war wahnsinnig stressig. Also ist es nicht das einfach immer recht so gewesen, dass man dachte, wow, jetzt in der Zeit, in der wir leben, jetzt ist es allerkrasseste, so krass war es bestimmt noch nie.
Ja. Das ist vollkommen richtig. Kuxen gegen die Pest quasi. Aber es macht Sinn. Jedes Leben hat seinen Stress, der zu messen ist an, wie war es vorher und wie war es später. Und jedes Leben dauert ja im Durchschnitt, sagen wir mal, 60 Jahre, wenn man noch an früher denkt. 60 Jahre ist so viel Zeit, dass auf jeden Fall irgendwas krasses Neues kommt. Vollkommen, ja, richtig, stimmt. Ja. Und dann musst du dich auch, ja, aber damit haben wir es doch erklärt. Drogen waren schon immer da, Drogen machen Sinn, Drogen sind fein, hört auf, das Koks zu verbrennen, gibt es for free. Das ist auch nicht die Lösung.
Also
richtig?
In Antwerpen liegt eine Menge rum, Leute.
Ja, schickt mal eure Drohne hin, die mit unseren Aufklebern drauf ist,
da
gutes
ist ja,
Zeugs.
Da hat man ja vielleicht ein paar Tage frei.
Auch mal Drogen verschenken an Weihnachten.
Ich meine, ja.
Hier, Mama, eine Packung Qualitätscodes von Katrin. Ja, du hast vollkommen recht, aber das sagt ja, ja stimmt, dann hat das mit unserem Leben jetzt nichts zu tun.
Wobei ich natürlich trotzdem finde, man könnte trotzdem drüber reden, wie man die Jetztzeit auch optimieren kann. Es muss ja nicht so sein, dass nur weil es immer stressig war, muss es halt auch immer stressig
bleiben. Ich habe irgendwann Bock darüber zu reden, über 4-Tage-Woche und bedingungsloses Grundeinkommen, ja, nein und so.
Ich weiß, dass du da immer drüber reden willst und dann habe ich immer Schiss, weil ich denke, ist jetzt noch die richtige Zeit, um darüber zu reden? Weißt du, was ich meine? Weil ich denke so, jetzt gehen wir vielleicht in eine Zeit, wo man überhaupt froh ist, dass man noch einen Arbeitsplatz hat. Jetzt verschiebt sich gerade sowas massiv. Ist das Thema überhaupt noch quasi 4 Tage Arbeitswoche und so? Deswegen schieben wir das Thema jetzt schon seit Monaten.
Ich will darüber reden, weil ich das so...
Ich drücke mich davor, weil ich immer denke, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt haben die Leute so andere Sorgen, jetzt haben sich die Prioritäten so einen Tacken verschoben.
Ich glaube nicht. Die Leute haben, also die müssen jetzt erst recht in ihrem beschissenen manchmal Job bleiben, um eben nicht zu verhungern und um Gas bezahlen zu können. Und allein das finde ich unfair und könnte theoretisch mit irgendeiner Form von Hilfe, wie vielleicht das Grundeinkommen, dass das nicht nur geil ist, weiß ich selber. Ich hatte da ja auch schon mal eingelesen. Und alle Menschen könnten weniger Angst und Druck haben, wenn sie nicht dauernd ihre eigenen Kohle hinterherrennen müssen und könnten dann ausgeglichener glücklich sein. Wie das finanziert wird, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir wirklich nochmal drüber reden. Aber ich glaube, dass es in den Zeiten wie jetzt vielleicht sogar noch mehr so ist.
Ja, wobei man auf der anderen Seite ja auch sagen muss, keine Ahnung, über die Richtigkeit oder den Nutzen der Maßnahmen muss man natürlich auch nochmal reden, aber die Regierung haut ja auch so viel Geld raus. Ich meine, ich möchte nochmal unseren Kanzler mit dem Doppelwumms zitieren. Vielleicht hat der Bundeskanzler selber diesen Werbespot zu Preppen gemacht.
Und Günni ist sein bester Freund oder Vater.
Doppelwumms. Es wird ja viel Geld auch rausgehauen, ne? Dass das jetzt dann auch in so einer Situation, ich weiß, ich bin dann auch trotzdem immer pro Regierung, nicht so, ja, weil es halt auch nicht leicht ist, weißt du, es ist nicht das leicht zu sagen, jetzt sind die Leute in Not, jetzt brauchen sie Geld, das System ist aber eigentlich nicht da, wie kriegst du jetzt schnell Geld zu Leuten, ohne dass das ausgenutzt werden kann, ohne dass jetzt wieder alles an der falschen Stelle landet, ohne dass dir die Leute irgendwie panisch werden, das ist ja auch keine einfache
Gemengelage. Nein, da war ich Anfang bei Corona großer Fan von der Regierung, weil ich kapiert habe, dass man erstmal sich sortieren muss und gucken und alle oder nicht und so, verstehe ich komplett. Ich meine es aber auch eben eher allgemeiner.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alleine weil so viele Menschen es so empfinden, ihr Leben als so ein Druck
als
empfinden
Belastung,
oder
ja.
Genau, Arbeit als so ein Stress oder zumindest, das hat sich ja auch verändert. Früher war das ja wirklich rein, um Kohle ranzuschaffen und Miete zu bezahlen. Heute haben wir ja das Privileg, aber gleichzeitig auch die Last und den Druck, einen Job finden zu wollen oder zu müssen, der auch etwas mit uns zu tun hat, der uns erfüllt, der uns irgendwie bereichert im Leben, was es natürlich auf der einen Seite leichter macht, wenn du es findest, aber auch wahnsinnig schwer, weil immer wenn du diesen Job nicht hast, weißt du, hadert man ja schon wieder damit oder zweifelt an sich, warum hat man es nicht geschafft, warum ist, also.
Aber diese Jobs sucht man sich eben dann, kann man sich auch nicht suchen, weil du eben mit der Kohle sicher sein musst. Also auch da wirst du ja daran gehindert. Ich bin mir sicher, es ginge theoretisch sehr wohl, dass jeder den Job macht, den er gerne machen will, weil es ja auch für die Sachen, die ich nicht gerne machen will, Leute gibt, die genau das lieben. Ich meine, alleine so ein Steuerberater, die kriegen ja da wirklich eine kleine offene Hose, wenn die mit den Zahlen jonglieren. Und ich liebe es, dass diese Leute da sind, dass Leute gibt, deren Traum das ist, eine Steuererklärung zu machen. Und ich glaube, dass viele Leute nicht ihren Job wechseln aus Angst vor der Sicherheit, die sie hinter sich lassen. Aber vielleicht reden wir, das führt zu weit. Vielleicht reden wir doch nochmal irgendwann drüber, wenn nicht, haben wir es nice angerissen.
Ja, kurzum möchte ich aber noch sagen, dass es schon so ist, dass da von allen Seiten viel Druck drauf ist.
Ja.
Sei es jetzt aus monetärer Sicht oder aus spiritueller Sicht, Selbstverwirklichungssicht. Mhm. Und das ist definitiv was ist, worüber wir mal vielleicht eine Trilogiefolge machen.
Ich schaffe das in einer. In 60 Minuten kriege ich es knallhart rein.
Ich habe diese Woche rausgefunden, dass es eine Sauerteigbörse gibt und die findet man unter sauerteigbörse.net und das finde ich total geil. Also ich wusste, dass es ein Sauerteigmuseum gibt, das ist in Belgien. Da kannst du einfach deinen Sauerteig hinschicken, wenn du möchtest, dass der quasi verwahrt wird. Dann wird er da, kümmern die sich darum.
Vielleicht ist es eine zu einfache Frage, aber was genau wird in einem Sauerteigmuseum ausgestellt, außer ein Sauerteig?
Ja, Museum ist vielleicht ein bisschen falsch, wobei man kann da glaube ich auch hin, aber der wird da einfach weiter gepflegt. Der steht da, das sind lauter so kleine, wie kleine Kühlschränke, da stehen die Sauerteige drin und dann gibt es einen lieben, netten Mann, der kommt und füttert die einfach immer, damit die nicht kaputt gehen.
Also wie so ein Kindergarten eher, so ein Sauerteig-Kindergarten.
Ja, aber auch ein bisschen wie die Versicherung. Wenn du eine Bäckerei bist, die sagt, wir backen hier seit 1735 tolles Brot, da möchten wir gerne mal eine Safety-Variante, also wie ein Backup quasi von unserem Sauerteig, falls der bei uns mal verschimmelt.
Ach, so viele coole Worte, ich werde ganz aufgeregt.
Dann kannst du das da hinschicken und wenn dir deiner zum Beispiel kaputt geht, dann schickt der dir quasi deinen Sauerteig, kannst du mit dem weiterbacken. Und du kannst natürlich auch, wenn du sagst, wir haben hier krassen Sauerteig gefunden, der hat so, ist eine Weile her, dass ich das gelesen habe, ich glaube, der hat aber so Sauerteig, der noch mit den Aborigines oder so in Verbindung gebracht werden kann. Der hat so uralte Sauerteige da in seinem Museum, wo einfach
ein historisches Sauerteigmuseum sogar?
3 nach Christus hat mal einer irgendwie einen Fladen auf dem Stein gebacken und er hat da noch Reste vom Sauerteig oder so. Das ist eine ganz faszinierende,
so lange
lustige
gibt's schon
Geschichte.
Sauerteig?
Nee, aber es gibt's wirklich sehr, sehr lange schon. Also jetzt habe ich natürlich wie immer übertrieben, aber den gibt's wirklich schon irre lange und es hat mich total überrascht, dass es so noch alten Sauerteig ist, wie dann so alte Knochen oder so, nur halt nicht vom Dino, sondern kann schon halt immer noch essen. Ist doch faszinierend, oder nicht?
Klingt super gut.
Sauerteigbörse macht aber, soweit ich es verstanden habe, was anderes, weil da kannst du einfach, wenn du keinen Bock hast, deinen Hermann anzusetzen, und ich bin da jetzt 2,5 Jahre im Sauerteig-Business. Der wird natürlich geiler von Stunde zu Stunde, möchte ich fast sagen.
Ja, klar.
Weil der immer geiler aufgeht. Ich kann jetzt schon richtig gute Blasen ins Brot kriegen. Die Freude der kleinen Frau. Und wenn du jetzt aber keinen Bock hast, quasi erstmal 2 Jahre da immer das Ding zu füttern und hier so rumzubacken, dann kannst du bei sauerteigbörse.net kannst du dir schon einen bestellen, der geil ist.
Also für ist alle, das die nicht so ein Rezept bisschen Beschiss unter den echten Sauerteiglern? So wie dieser Forellensee, von dem ich neulich erzählt hatte, wo Christoph, weißt du, wo die alle Forellen nebeneinander stehen?
Naja,
ein Hundertstel. Ich glaube, die sind da richtig gestapelt im See. Das ist so für Idioten. Da schmeißt einen Angel rein, irgendwas beißt schon an. Aber die echten Angler verachten dich dafür natürlich. Und jetzt frage ich mich, ob es auch so Sauerteiglobby gibt, die sagen, come on, Sauerteig ist nur dann richtig, wenn man den selber mit eigenem Schweiß, Handschweiß gemacht hat. Das klingt mir wie ein bisschen wie Bescheißen.
Ehrlich?
Naja, du hast nichts, du kaufst einfach nur einen fertigen Sauerteig.
Also da würde ich jetzt mal sagen.
So wie ein Kind adoptieren, nachdem es Baby war, damit man den Anfangsstress nicht so hat und schön im Alter von 2 Jahren erst adoptieren, damit man nicht so viel Arbeit damit hat. Das fühlt sich falsch an. Obwohl
Ehrlich?
Ich gar nicht so eine Sauerteig-Lobby, vielleicht, ich merke es gerade, ich könnte jederzeit.
Du bist ja die Sauerteig-Lobby,
ich merke,
vielleicht
womöglich. Ja, vielleicht könnte ich die Sauerteig-Lobby werden, ohne da groß Herzblut eigentlich drin
also
zu haben.
Also ich wäre da überhaupt nicht streng. Also das Einzige, wo ich jetzt überlegen würde, ist eben, kann man noch Brot backen mit den Energiepreisen oder ist das jetzt eigentlich eine unbezahlbare Angelegenheit geworden? Aber ich wäre da ganz tolerant. Ich würde sagen,
vielleicht kannst du das nach Antwerpen schicken und mit dem Feuer, was die ja dauernd haben wegen dem Koks, könnte man das noch nutzen, die Wärme von diesem Koksfeuer?
Ich weiß nicht, ob die da Koks über einem Lagerfeuer verbrennen, ehrlich gesagt.
Nein, aber vielleicht in so einem Ofen und oben auf den Ofen könnte man deinen Sauerteig drauflegen. Ich stelle es mir vor wie in so einem Krematorium oder so eine safe Ecke im Koksofen, wo nicht so viel Koks rankommt und dann, also generell finde ich, sollte man die Wärme nutzen, die beim Koksverbrennen entsteht, notfalls für einen guten Sauerteig.
Also ich muss das nochmal gucken, was da
du
genau
du willst
mit
jetzt wirklich wissen, wie das da aussieht, ne?
Ja, aber ich habe natürlich wie so ein Depp Koks entsorgen gegoogelt und da kommt man natürlich auf andere Ergebnisse.
Auf welche? Wie entsorgt man Koks? Runterspülen vermutlich. Ich musste auch noch nie so panisch Drogen verstecken. Eigentlich irgendwie schade. Das gefällt mir in Filmen immer gut, wenn irgendwo
hier,
jemand
hier bei Kleinanzeigen, Koks zu verschenken. Vielleicht melden wir uns da mal fürs
wirklich?
Erste. Ja, aber ist bestimmt nicht seriös. Ich frag mal,
ja,
ob der Netflix-Logo drauf hat, sonst wollen wir es nämlich
ja.
nicht.
Das oder Tesla. Tesla nehme ich auch.
Ach, Anleitung zur Trennung.
Ja, komm, du musst das doch nicht.
Nee, das muss ich mal wirklich in Ruhe auch machen.
Ja, mach das mal in Ruhe.
Das ist uns auch echt unseriös.
Es ging jetzt eher auch darum, ob man da nur das Brot drauf backen könnte. Aber du meinst, Sauerteig ist schwierig dieser Tage. Aber auf der Börse würde man einfach, was heißt denn, man kauft, man tauscht, man.
Ich glaube, man kann es einfach kaufen. Ach so, vielleicht kann man auch tauschen.
Was kostet so ein Sauerteig? Wie viel ist das? Ich
kann
mir das überhaupt nicht vorstellen.
Kann man dafür, glaube ich, nicht nehmen.
Wie viel ist in diesem Museum? Ist das so eine Tasse voll, eine Hand voll, einen Topf voll?
Ach so, ja, es ist immer quasi wie das Behältnis, das man zu Hause hat. Also quasi immer so ein kleiner.
Ich habe super viele Behältnisse zu Hause.
Marmeladenglas, mittelgroß und da ist quasi immer ein Drittel bis die Hälfte voll davon.
Du hast so krass viel Ahnung von Sauerteig.
Ja, ich liebe Sauerteig. Ist wirklich, das macht mir so Spaß. Es lebt. Ist geil.
Okay, komm mal wieder runter. Ich habe einen Hund, ist die gleiche Geschichte.
Ja, ich weiß nicht, aber mein Sauerteig ist halt ein bisschen süßer womöglich.
Hast du meinen Hund mal gesehen? Come on, dein Sauerteig ist vielleicht alles andere mehr, aber nicht süßer, Alter.
Ach, was?
Vielleicht gesünder, vielleicht...
Ich habe dem Gesicht aus Glas gemalt, sehr süß.
Also, du. Ich habe so Aufklebeaugen. Ich bringe dir nächstes Mal zwei mit, dann kannst du den... Ja, so Wackelaugen. Ja,
geil.
Und dann kannst du die für den Sauerteig
haben. Das fände ich, glaube ich, gruselig. Kann ich nicht mehr meinen Kühlschrank aufmachen.
Wieso denn? Ist doch super schön.
Hat mich angeguckt.
Ist wie was Wirkliches, was lebt.
Okay, cool. Dann müssen wir drüber reden, dass die Post kommt nicht mehr.
Zu mir schon.
Und ehrlich gesagt, ja, aber hast du den Verzug mal mit eingerechnet?
Ich krieg gar keine Post. Ich krieg nur Pakete, für die ich mich immer schäme.
Aha,
und
das ist was anderes, weil die Betriebe haben es natürlich noch tierisch im Griff, weil Money, Money, Money. Aber die Post.
Reden wir von Paketen oder
wir reden von der Post,
Briefe.
Der Briefzustellung per Post.
Ich krieg auch keine Briefe mehr. Ich krieg nur noch Briefe, in denen steht, wir machen jetzt alles per E-Mail.
Was ist denn, das Finanzamt schickt dir keine Post, du bist geblitzt worden, die Polizei Berlin schickt mir in der Woche 4, oh, wusstest du übrigens, das habe ich gelesen, ich dachte, das ist nicht möglich, muss ich kurz einschieben, in Berlin ist jetzt jemand der Führerschein abgenommen worden, wegen zu oft Falschparken und Blitzen.
Oh, ich wusste, dass das geht, wenn man das, dass man es nicht übertreiben darf mit der Falschparkerei, selbst wenn man bezahlt, dann ist es nämlich so ein mutwilliger, absichtlicher Verstoß gegen die Verkehrsregeln, glaube ich, dass sie dann sagen, Alter, Mäuschen geht nicht.
Und ich setze ja immer darauf, weil ich nicht so genau weiß, wie wird denn gerechnet? Also wird gerechnet seit 18 und dann, weißt du, was hat sie mittlerweile angesammelt? Oder geht das nach Jahren? Wird das Konto nach einem Monat gelöscht? Ist Strafzettel sammeln sowas wie in Flensburg die Punkte nur mit Zetteln bei der Berliner Polizei?
Ich könnte es mir vorstellen, dass die irgendwann auch wieder nach ein paar Jahren weg sind. Aber wenn du, sagen wir mal so am Stück, 4 Jahre lang super viele hast, dann könnte ich es mir vorstellen.
Andererseits ist nichts organisiert in deutschen Behörden und ich würde mich nicht wundern, wenn die einfach die Zettel am Tagesende schreddern und einfach gar nie jemand weiß, ob du überhaupt jemals irgendwo falsch geparkt hast, weil würde ich den deutschen Behörden auch zutrauen, ehrlich gesagt.
Aber es ist doch online, du musst doch dann noch Tickets bezahlen und die können die dann rechnen.
Ich kriege einen Brief, wenn ich das gemacht habe.
Wenn du gezahlt hast?
Nee, wenn ich quasi falsch geparkt habe.
Ja, den kriege ich auch. Also das ist eine Sache, die mir immer mal wieder passiert, aber nicht so viel. Ja, aber nicht so oft wie bei dir. Und geblitzt wurde ich in meinem Leben, glaube ich, 3-mal.
Was?
Und fand es immer super geil wegen den Fotos.
Wahnsinn.
Ja, nee,
auch immer am selben Autobahn, einfach immer der eine hinter der Brücke bei Kassel. Ja, egal, ich fahre einfach jedes Mal rein.
Ich wollte gerade sagen, and now think,
mein
das könnte man
Gott,
sich doch merken.
Dumm kann man denken. Ja, jedes Mal, jetzt merke ich es mir, aber dann vergeht wieder genau diese Zeit,
wenn
du es vergisst. Ich habe ganz viele Fotos aus Kassel von mir, jedenfalls. Die gute Nachricht ist, 157 Strafzettel hat der angesammelt und
ach, toll,
irgendeine X-Zahl, was Blitzen angeht. Aber Falschparken 157 Mal und da hat jetzt die Behörde gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt ist der Lappen weg. Was wiederum eine gute Zahl ist, 157 ist recht viel, da komme selbst ich nicht drauf.
Ja, aber das wären andererseits sind es 3.000 Euro, die ich gerade spontan zusammengerechnet habe. Stimmt das? Sagen wir mal 20 Euro pro Strafzettel.
20 Euro kostet es mittlerweile.
Manchmal auch 25 und das mal 150 sind 3.000, richtig?
Wow.
Oh, ich bin selber ein bisschen stolz ohne Taschenrechner, aber das ist auch nicht so viel Geld, ja. Also ich denke immer, könnte der Staat sich nicht darüber freuen, weil da kommt ja die Kohle her. Also das ist doch, was die lieben, Falschparker, richtig? Damit bezahlen die den ganzen Scheiß doch. Wieso dann das beste Pferd im Stall mit einem Netflix-Aufkleber drauf?
Ja, das stimmt, aber ich glaube, du darfst es nicht so offensiv sagen. Es ist ja wie mit dem Rauchen, da werden viele Steuern erhoben auf die Kippen, aber weißt du, du musst natürlich trotzdem sagen, Leute, also schon ganz schön doof, wenn du raus, das machen wir mal lieber nicht. Ne?
Wie viele Punkte hast du in Flensburg? Wie viel kriegt man für Blitzen?
Ich
weiß
null Punkte in Flensburg.
Ich hatte einmal 3 wegen einem richtig dämlichen Unfall, den ich mit 20 gemacht habe. Und das war's.
3 ist
Punkte
cool.
bekommen. Ja, na, und die sind ja dann auch weg nach ein paar Jahren. Da war ich, das war 2005 oder so.
Nee, ich fahre immer so, dass es richtig, meine Mutter sagt immer, du fährst ein Häuserreifer, aber es ist immer so, dass ich keine Punkte kriege.
Ja, super schlau. Das sind deine Gene. Dass du so merkst, es ist ein bisschen zu viel, aber immer noch halbwegs safe.
Ja, du musst
weil es wäre halt auch nichts bekloppter, als dann die Karre abgenommen zu bekommen. Ne?
Denke ich super oft. Manchmal werde ich geblitzt, dann denke ich, jetzt war es mindestens 50 zu viel. Sorry, ich bin keine Raserin, aber ihr wisst, das Leben, Dinge passieren und Kassel.
Dinge passieren und Kassel, ja Mann, Kassel. Ich werde ganz manchmal geblitzt.
Wer fährt 80 in der Baustelle? Jedenfalls.
Ich werde manchmal geblitzt, kriege dann aber keine Post. Ich glaube, das ist, wenn man nur so ganz knapp war, dass es sich nicht lohnt.
Ach so, Toleranz wird ja noch abgezogen.
Ja, sowas.
Aber manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, boah, jetzt kann es echt sein, ich laufe 4 Wochen. Dieser Albtraum, scheiße, wie geht das, laufen, wie komme ich von A nach B, wann mache ich das, diese 4 Wochen, niemand kann 4 Wochen irgendwo hinlaufen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja Car2Go nehmen, aber das funktioniert ja so gar nicht.
Ich kann es ja auch nicht, wobei.
Oder manche Leute trauen sich auch ohne Führerschein zu fahren.
Muss man
das
auch.
Kann ich überhaupt. Oh. Wir schneiden das nicht raus, Katrin. Wir schneiden es nicht raus.
Das habe ich nicht gesagt. Ich würde das nicht tun. Ich rate das niemandem.
Ja, ich will ehrlich sein, mein Impuls wäre genau das zu machen. Aber da bin ich auf so eine weirde Art super obrigkeitshörig. Da habe ich zu viel Angst. Dabei wurde ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal rausgezogen. Weißt du, bei so, wir machen mal hier so Teste. Mhm. Gar nichts. Ich wurde einmal mit einem abgelaufenen TÜV erwischt. Ich bin dann aber auch immer so scheiße freundlich zu denen, weil ich mich so schäme, weil ich ja weiß, sorry Officer, komplett mein Fehler. Das lieben die wiederum so sehr. Und das ist übrigens eh der Trick, ne, bei Knöllchenleuten. Also du darfst nie zu so einem Typen, der dir gerade ein Knöllchen geht, hingehen und sagen, Entschuldigung, waren doch nur 5 Minuten. Sondern ich sag immer, easy. Kein Ding, kapiere ich total, ich war falsch, sie haben recht. Und das mache ich so doll, dass die Polizisten oder das Ordnungsamt dann immer denkt, wow, die ist aber nett, ach, die versteht meinen Job, die will nicht mit mir streiten, wie nett. Und dann kriegst du nämlich kein Knöllchen. Oder du kriegst das, was du...
War immer super nett, kriegt trotzdem das Knöllchen.
Ja, aber du musst denen das Gefühl geben, was ja auch die Wahrheit ist, sie machen nur ihren Job, sie werden sicher den ganzen Tag von Leuten behelligt, die sagen, hey, warum denn, ich war nur 30 Sekunden drin.
Stimmt.
Darüber, killing with kindness.
Da bin ich sehr für eine 4-Tage-Woche. Ich glaube, kannst du 5 Tage gar nicht durchhalten, den Job.
Von mir aus.
Also, ich bin ja unter die Bäckerinnen gegangen,
ja, stimmt.
Und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? Mittlerweile glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schleppe die ganze Zeit Mehl und Nüsse nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen 10 Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also
ja,
geht es nicht auch qualitativ super und trotzdem bezahlbar. So, und dann habe ich unseren heutigen Werbepartner Koro entdeckt. Und die fragen sich nämlich dasselbe wie ich. Und die haben deswegen den Handel neu gedacht. Weil bei Koro gibt es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, was gleichzeitig eben auch weniger Verpackungsmüll bedeutet. Und das ist aus meiner Sicht jetzt schon ein Triple Win.
Ja.
Also ich kaufe da mittlerweile wirklich alles von 1 Kilo geröstete Haselnüsse bis hin zu Kurkuma-Kapseln oder auch Cashewmus.
Ja, macht totalen Sinn. Nicht nur, wenn man Bäckermeisterin ist, wie du. Ne? Nur eine Tudler jetzt. Aber auch einfach, wenn man Nüsschen mag, zum Beispiel. Oder Früchtchen. Ja. Das ist eh total irre, was für aufregende Produkte Koro hat. Die haben von getrockneten Erdbeerscheiben, die kann man einfach wie so Chips knuspern, dann haben die klassisches Dörrobst, dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben in Vollmilch, die haben Aprikosen in Zartbitter und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. Supergeil. Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchelpesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst.
Wirklich. Könntest du aufhören, ich kriege sofort Hunger,
ja,
oder will jetzt auf die Homepage.
Ich weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage, die haben über 1100 Produkte. Das ist irre. Das ist ein ganz guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Und im Ernst, man könnte einfach stundenlang bei Koro online rumhängen, sich umsehen, sich Appetit machen lassen, so wie du, und hätte dabei einfach die beste Zeit des Lebens. Wenn vielleicht noch ein Rabatt dazu käme, wäre es die allerbeste Zeit des Lebens. Naja, man kann nicht alles haben.
Ich sage es, ich will es sagen, okay? Also, wir haben extra für unsere HörerInnen einen Code. Dieser Code heißt Bauer, Feind und Kuttner. Also schreibt das bitte einfach alles groß und in einem durch. Bauer, Feind und Kuttner, zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de. korodrogerie.de, das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer nochmal in den Shownotes.
Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Mousse kaufen.
Ich möchte es schon essen, ehrlich gesagt.
Ja,
ich
ärgerlich.
Möchte es gar nicht mehr bestellen, ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen.
Ja, wir klauen unseren eigenen Code und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr.
Können die eine Nulltagewoche machen? Lass dir doch mein Auto einfach stehen, wo es hingehört.
So, jetzt bin ich ja irgendwie nicht mehr zur Post gekommen, weil...
ja, Post, die hat...
Die Post kommt ja nicht mehr.
Du kriegst einfach keine Strafzettel mehr und das stresst
dich. Die Post hat halt einfach einen wahnsinnigen Delay mittlerweile. Die Post kommt schon noch, aber die Post kommt, sagen wir mal, einmal die Woche.
Warum? Und
weil sie kein Personal mehr haben. Ah. Die Post ist überfordert.
Weil die jetzt alle bei Amazon und bei DHL sind. Die sind jetzt alle
Hermesfahrer. Die haben einfach keine Leute mehr. Ja, oder das weiß ich. Meinst du?
Das ist der beschissenste
vom
Job der
Regen
Welt.
Regen in die Traufe.
Ja, voll. Ich spreche immer mit allen. Mein Liebster ist der DPD-Ronny. Der ist super sweet.
Ja, aber das Ding ist, dass die Post gesetzlich dazu, also sie hat ja einen Vertrag quasi und muss innerhalb einer bestimmten Frist die Post liefern. Und wenn sie das nicht schafft, kann sie ja eigentlich nicht das Geld erheben, das sie erhebt. Ja. Vor allem, dass sie die ganze Zeit erhöht.
Ja, ich habe nie aktuelle Briefmarken, weil alle 2 Minuten irgendwas draufkommt, ja, und mir immer noch eigentlich so 5 Cent mehr. Ja, Alter. Ja,
genau. Man kann es aber auch nur die 5 Centis kaufen, ne? Und dann noch dazu.
Ich mache manchmal wie so ein Reicher und mache einfach 2 Euro drauf und denke,
Briefe
ey, behalt den Rest.
Ein Stickeralbum mittlerweile. Ja. Auf jeden Fall finde ich, also wollte ich dich auch mal fragen, weil ich finde es wahnsinnig krass, ich kriege einfach keine Post mehr. Also sehr selten kriege ich noch Post. Und dann sind Strafzettel wieder ein anderes Thema. Aber es ist ein Problem, würde ich sagen. Vor allem jetzt ist ja noch nicht mal die Weihnachtszeit.
Warte, ich mich
schreibe jetzt schon meine Karten, wollte ich sagen.
Ja, kommen, als wenn ich kein Kartentyp bin. Also wirklich. Nein. Das Ding ist, dass ich es wirklich nicht gemerkt habe, weil ich wirklich super selten Post kriege. Ich kriege dann inzwischen wirklich nur noch elektronische Rechnungen und halt das paar Mal falsch parken. Und mehr ist nicht dabei. Neulich habe ich aus Versehen eine Postkarte bekommen von meiner Schwester, die an mich gedacht hat im Ausland. Das war süß, aber ich würde es im Leben nicht mitkriegen. Ich bin halt so ein Pakettyp, was ja auch so furchtbar ist und auch irgendwie auch so ein bisschen unangenehm. Aber deswegen kenne ich einfach all meine Paketdudes beim Namen. Und das ist cool, weil die dann eine schöne Zeit haben, wenn die zu mir kommen. Die eine Minute, weil deren Job ist, glaube ich, richtig beschissen. Wie wahrscheinlich bei der Post auch. Ich meine, dann sollen sie einfach mehr bezahlen. Dann kommen vermutlich auch wieder Leute.
Apropos, ist es dir mal aufgefallen oder passiert? Ich hatte es schon super oft jetzt bei einem bestimmten großen Anbieter mit A, bei dem wir eigentlich nicht mehr bestellen, aber ich es ausnahmsweise gemacht habe.
Ich kenne 5 mit A.
Und dann ist das Paket angekommen, aber offenbar hat niemand gemeldet, dass es zugestellt wurde. Dann kriege ich eine Entschuldigung, weil es ja quasi zu Lieferverzögerungen kommt oder das Paket gar nicht ankommt und kann relativ schnell, und damit ist auch klar, wer es mit A sein muss, kann relativ schnell eine Rückerstattung anfordern. Und zwar unabhängig davon, ob ich das Produkt wirklich habe oder nicht. Und das ist mir jetzt passiert mit einem relativ teuren Gegenstand. Und ich hab's, es steht bei mir zu Hause und also der Anbieter mit A bietet mir jetzt an, dass ich eine Rückerstattung dafür haben kann, weil offenbar der Zusteller nicht gemeldet hat, dass es mir geliefert hat.
Und das Leben testet dich jetzt auf deiner Integrität.
Ja, ich mach das nicht. Ich mach das natürlich nicht, aber ich finde das unfassbar, dass das geht. Es ist doch klar, dass irgendwer anders das dann bezahlen
muss. Ja, klar, aber die haben keine Übersicht darüber. Am Anfang, als dieser Anbieter, den du hattest, haben die am Anfang ja mit DHL verschickt und das hat einmal ganz gut funktioniert und dann haben die umgestiegen auf ihre eigenen Lieferdienste und da war das erste Jahr die Hölle. Da kam nichts an und weil die deswegen keine Zeit hatten, damals, glaube ich, zu recherchieren, haben die einfach bei allem Scheiß, den man nicht bekommen hat, sofort Retouren erstattet.
Das war aber niemand, das war nicht der eigene Lieferdienst, der das geliefert hat. Also das ist wieder ein externer. Und das bedeutet, also nur mal angenommen, ich sage jetzt, ja, ich will die Rückerstattung, die Ware ist weg. Muss doch irgendjemand in der Kette dafür bezahlen, dass, also irgendwo muss die Kohle doch bleiben. Oder meinst du, das geht auf Kulanz? Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Ich finde das einfach krass, dass
selbst
das geht.
Kulanz würde ja bedeuten, dass jemand trotzdem dafür zahlt.
Genau, und wenn es das große A wäre,
halt bescheißen ohne Ende damit. Ich wette, da wird beschissen ohne Ende. Auch weil die da gar keine Übersicht haben.
Ja, der große Laden kann es ja auch verkraften, aber wenn, und der Zusteller vielleicht auch, vielleicht können sie alle verkraften in der Kette und vielleicht soll die es einfach rückerstatten lassen, aber ich denke doch, irgendwer muss doch am Ende, also irgendwem gegenüber, es ist doch am Ende
nicht
cool.
Ich weiß nicht, wer den Stress kriegt. Also wahrscheinlich das Versandunternehmen, wenn es nicht das eigene ist, dann müssen die das bezahlen. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, was ja oft so ist, dass der Paketbote auf den Sack kriegt und dem das von seinem Geld irgendwie abgenommen wird.
Was das Schlimmste wäre.
Was aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Also wie gesagt, ich spreche ja mit all den Ronnies und so und die hassen alle ihren Job und machen ihn trotzdem. Ich glaube, dass die das immer auf dem Kleinsten rauslassen. So wie diese ganzen Lieferdienst-Volt-Fahrräder, dann kriegt der Ärger und niemand anders und so. Das ist halt ein Haufen Scheiße. Aber es ist halt auch ein riesiges Unternehmen. Ich glaube, dass denen das fast wurscht ist. Ich habe neulich erst bemerkt, dass wenn man bei denen Sachen zurückschickt, dass du das erstattet bekommst ab dem Moment, wo das abgepiekst
das gescannt
wurde.
Ist, ja.
Und ich frage mich immer, ja, aber was ist, wenn ich da das gar nicht reinmache? Packt wirklich jemand meine Retour noch aus? Was ich manchmal befürchte, ist nicht so, dass die das schreddern. Bei H&M nur eine kleine Sache. Bei H&M zum Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen, diese ganzen kleinteiligen Sachen wie Unterhemden oder ein T-Shirt, was du zurückschickst, das verkaufen die gar nicht nochmal. Das schmeißen die weg, weil das so klein und die Arbeit nicht wert ist. Und das ist halt die größere Sauerei fast dabei. Ich habe sogar schon mal irgendwas retourniert, wo die meinten, sie kriegen ihr Geld zurück, behalten sie es, weil es schon das zurück zurückschicken sich nicht mehr lohnt. So sehr kleine Artikel.
Naja, das ist ja das Prinzip von quasi auch Amazon zu sagen, du kannst das immer verkraften, das ist das, das ist dein USP, du bist einfach kundenorientiert und scheißegal, ja, und was der Kunde für ein Problem hat. Ich meine, sie bieten, glaube ich, mittlerweile sogar an, dass du Hörbücher hören kannst, wenn es dir nicht gefallen hat, kriegst du das Geld zurück.
Ja, du kannst auch Bücher zurückschicken, die dir nicht gefallen
echt,
haben.
Also das ist echt eine neue Dimension an what?
Ja,
also,
zu kundenfreundlich quasi. Ja, man verführt uns nahezu dazu, kriminell zu werden.
Das ist echt abartig. Und ich glaube, die haben es ja jetzt auch, die können es ja auch verkraften, aber es ist doch, also ich finde, trotzdem fühlt es sich nicht richtig an tatsächlich. Also ich habe die Lampe gekauft, ich sollte die Lampe bezahlen. Ich habe die Lampe auch, ich benutze sie.
Ja. Ja. True.
So.
Ach, emotional aufwühlend diese Woche.
Am Ende noch ganz kurz versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, geh doch lieber noch mit einer guten Nachricht raus.
Sind wir schon wieder? Ist schon wieder? What?
Jop, wir sind schon über der Zeit.
Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war kurzweilig. Pass auf, gute Nachricht aus England mal wieder. Oh, die Engländer sind einfach die Besten. Und zwar gibt's da jetzt eine App, die heißt Litter Lotto. Und da kann jeder, der Müll aufsammelt, im Lotto gewinnen. Also man kann quasi auf Gehwegen und Straßen Abfall aufsammeln, dann in öffentlichen Mülleimern entsorgen, ein Foto davon in die App laden und dann nimmst du automatisch an der Litter-Lotterie vorbei, teil.
Wie viel Kohle ist in der Litter-Lotterie?
Das habe ich nicht geguckt. Wir sagen doch immer, bei den guten Nachrichten wir die Details gar nicht wissen, weil die meistens gar nicht so geil sind. Lass sagen, 1 Million. Oder halt all das Koks, was die in Antwerpen nicht verbrannt kriegen.
Ja, was sie in die Mülleimer gesteckt haben auch.
Und die hatten doch auch das mit dem Hundekacke zu Energie und so. Die Engländer haben die allerbesten Ideen.
Ja, die müssen auch, der Brexit hat so reingehauen, die müssen jetzt mal ein bisschen mit guten Ideen nach vorne kommen.
Ja, ja. Also gehen wir damit raus und.
Okay, super.
Ja. Ciao alle!
Little Lottery. Ciao, le.